Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
101. Folge.
Dreistellig.
Ja. Eigentlich hätten wir den hier drücken müssen.
Unser neues Intro.
Ja, haben wir versprochen.
Ach, wie geil, das ist gesampelt.
Ja, klar.
Mega, ey.
Ja, Extended-Fassung gibt's auch.
Das müsste echt der Ton sein für irgendwas, für irgendeine, für so, ja. So, und jetzt Streaming-Tipps.
Es klingt so hart außer Puste, das ist so schön daran, ey. Das erste hat tatsächlich, das habe ich vorhin auch mal geloopt, es würde funktionieren auf dem Beat.
Würde funktionieren, ja.
Da so ein Piano-Beat drunter. Könntest du genau so loopen, ja.
Ja, das ist so ein bisschen wie, hast du so noch nicht, der Partyschreck hier, wo er die Tröte gepustet hat, ja. Und dann so, wo langsam die Luft ausging, so hört sich das an.
Stimmt, das ist die angeschossene Version.
Ja. Das ist wirklich großartig. Ey.
Ja, liebe jetzt Grüße an Dave.
Ja, viele Grüße an Classic Dave. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch das Sample finden, wo er Happy Birthday in der New Kids on the Block Version gesungen hat und den irgendwie unter diesem Beat hier legen.
Oh ja.
Also praktisch, dass er die Vocals zu dem macht mit Happy Birthday. Das wäre mal eine Herausforderung, Alter.
Ja, wir mixen irgendwann aus all seinen Beiträgen hier einen Song.
Aber wenn wir da noch eine GEMA-Markierung kriegen, ja, wenn wir hier noch die Mundharmonika drunter legen, das ist doch dann verfälscht genug, oder, als dass man das noch erkennt.
Ja. Also, das ist ja jetzt eine eigene Kreation.
Mega, ey.
Ja, sehr gut.
Mega gut. So, du bist wieder fit, oder was?
Ja, ansatzweise.
Ja, 100. Episode, hast dich ja ein bisschen zurückgehalten, hast gesagt, hast Husten, musst deinen Hals ein bisschen schonen. Ich soll mal ein bisschen mehr labern.
Ist das so?
Ja, da hast du gesagt, da kann sein, dass du dich ein bisschen fein zurückhältst und deswegen frage ich. Bist du wieder auf dem Damm?
Naja, stimmlich immer noch so ein kleines bisschen angeschlagen, deswegen ich werde viel trinken parallel.
Mhm.
Läuft.
Aber geht wieder.
Ja, ja, klar.
Cool. Was sagst du sonst so zur Filmbranche?
Naja, ich meine, Kinos haben wieder offen, es laufen andauernd neue Filme an.
Mhm.
Finde ich super.
Bist jetzt ein bisschen, was sagst du zu den Prozessfällen, die jetzt so alle ins Land trudeln, mit der Scarlett Johansson angefangen hat, mit dem...
Ja, finde ich krass.
Das auf jeden Fall, das gab's nicht in der Form.
Korrekt, oder?
Also ich finde es mega korrekt, klar, weil das ist ja, also sollte man schon wissen, wenn man so einen Vertrag eingeht oder wenn man irgendwelche Prozente aushandelt, wie die Vermarktungsstrategie läuft. Insofern, ich stimme ihr da voll zu.
Ja, eben.
Aber macht sich ja da, also insofern, die plant wahrscheinlich da nicht große Zusammenarbeit in der Zukunft mit Disney, oder? Weil das würde sich, denke ich mal, verbauen.
Ja, das Schöne daran ist, die brauchen sie ja.
Ja, stimmt auch wieder. Obwohl.
Also wenn sie sich da wirklich entscheiden sollten, zu sagen, gut, dann verzichten wir auf Madame Johansson, dann müssen sie halt auch die Figur Black Widow begraben.
Ja gut, aber die ist ja nicht so schwer zu begraben wie manch anderer aus dem Franchise. Also jetzt Loki zu begraben wäre zum Beispiel eine andere Nummer als jetzt Scarlett Johansson als Black Widow, die ja schon eine gewisse Geschichte gemacht hat.
Ja, die ist aber Teil der Avengers, Alter. Und
ja, war sie.
Ja. Spoiler Alert.
Ach so. So wie Manu. Erst spoilern und danach irgendwie die Triangel.
Ja, genau. Ja, nee, du, wir werden sehen. Also, ist auf jeden Fall ein ballsy Move.
Das ist interessant. Jared Butler ist jetzt nachgezogen und will 10 Millionen haben für das Einspiel von Olympus Has Fallen vor 10 Jahren.
Im Ernst?
Der ist jetzt der Nächste, der vor Gericht gegangen ist und hat seine Produktionsfirma verklagt, weil er...
Warum? Was war da?
Der hat sich auch irgendwie Anteile gesichert und laut seiner Rechnung hätte er mehr haben müssen. Also hat er gesagt, okay, wenn Scarlett das macht, mache ich das jetzt auch. Olympus Has Fallen, Produktionsfirma verklagt.
Okay.
Entscheidet sich vor Gericht. Da kam der Nächste.
Aber da ging es nicht um Stream.
Nee, da ging es nicht um Stream. Da geht es wirklich um klassisches Einspiel. Oder wer weiß. Ich meine, vielleicht geht es ja dann auch um diese, dass Olympus Has Fallen dann Streaming verwertet wird und er davon nichts hat oder da nicht beteiligt wird. Vielleicht geht es auch in dem Bereich. Ich habe mich jetzt da nicht so richtig reingelesen in den Artikel.
Mhm.
Ich habe nur gesehen, dass er ähnliche Moves macht. Okay. Aber es könnte ja so ein Anschluss sein für viele Schauspieler, dass jetzt nach vorne gehen und sagen, ey, Freunde, dafür haben wir jetzt nicht unterschrieben.
Ja, ey, das wäre krass. Alter, wenn das so eine Welle lostritt, stell dir mal vor.
Ja, das wäre wirklich krass. Aber hatte man ja damals auch mit dem Drehbuchstreik. Ich meine, das hat ja auch zu was geführt und brachte ja ein bisschen was, als die ganzen Serien dann gekürzt werden mussten und als die ganzen Drehbuchschreiber gesagt haben, nee, machen wir nicht mehr.
Ja.
Und die gesehen haben teilweise, okay, wir sind schon abhängig von denen. Da müssen wir teilweise auch denen entgegenkommen. Da hat es ja definitiv was gebracht.
Wann war das? Wann der Writer's Strike war?
Vor 8 Jahren?
Nee, das ist länger her, Alter. Das war 2004 oder so. Überleg mal, wann war Heroes?
So lange war das her. Nee, also ein bisschen später, 2004 war es schon.
Ja?
Es muss 2007 oder so gewesen sein.
Okay.
Ja, gute Frage. Ja, stimmt, das ist länger her auf jeden Fall.
Das war ja so eben nach der dritten Staffel Heroes oder Lost war
genau,
da auch
Lost wieder rein und so auf jeden Fall.
Naja. Guck's jetzt nach, wann der Writer's Strike war.
Ich google mal. Wollen wir's der genau Writer's Strike war zwischen 2007 und 2008.
Okay.
Autorenstreik 2007.
Ja.
Da.
Ja, aber siehst du mal, das ist weit länger als 8 Jahre her. Das ist krass, ne?
Naja, ist wirklich hart. Manchmal schätze ich leicht. Die Zeit vergeht echt schnell.
Ja, aber das hat tatsächlich ein bisschen was bewirkt. Jetzt mit einzelnen Schauspielern. Also das Schöne ist ja, wenn es Schauspieler in der Größenordnung machen, können die eben auch wirklich was bewegen.
Ja, auf jeden Fall.
Also vor allem, wenn es jetzt da um eben so Deals mit den großen Streaming-Diensten geht, können die da vielleicht irgendwie einen Präzedenzfall schaffen. Ey, hoffentlich. Mal gucken.
Und ich meine, Amerika ist ja immer groß im Klagen und vor Gericht ziehen und wenn denen irgendwas nicht passt, sofort einen Anwalt einschalten. Ich meine, da ist das Land schon prädestiniert. Also da sind die Anwälte definitiv gut beschäftigt.
Ja. Das ist wohl richtig.
Ja. So. Genug palabert von den News. Ich würde sagen, wir reden.
War das jetzt die News-Abteilung, ja?
Die News-Abteilung. Jetzt reden wir wieder über altes Zeug.
Ja. Haben wir doch ein paar alte Sachen.
Oh,
heute,
ja,
oder?
Ein paar alte Sachen. Wir haben auch ein paar alte Sachen am Mikrofon. 2, um es genau zu nehmen. Und wir haben auch ein paar alte Sachen gesehen. Gefällt dir das?
Ja.
War schon so ein bisschen Fips Asmus im Niveau, oder? Aber ist doch wahr. Ist doch wahr.
Ja, ja, hast ja recht.
So vom Durchschnitt, was die Podcaster angeht, sind wir schon, glaube ich.
Waldorf und Stadler.
Sind wir schon Waldorf und Stadler, ja. So.
Ja.
Bert Lancaster und Gregory Peck auf jeden Fall, ja. Vor 5 Jahren.
Das ist super.
Da wären beide 110 und 120 gewesen. Ja.
Hast du entsprechend Klassiker dabei?
Jetzt sind wir wieder bei der Definition, was man als Klassiker ansieht.
Nee, ich richte mich da jetzt nach deiner Definition.
Na, meine Definition, was habe ich gesagt? Alles, was...
Vor 1979.
Alles, was vor 1970 ist.
Oder laut
Klassiker.
Deinem Regal, glaube ich, sogar vor 1980.
Dann habe ich heute ganz knapp kein Klassiker dabei. Alles neuer Scheiß.
Neuer Scheiß, alles in 80ern.
Dann fange ich gleich mit dem ersten neuen Scheiß an, von 1981.
Ja.
Kein Klassiker. Und ich war ja ein bisschen schludrianmäßig unterwegs und habe ja zum ersten Mal einen Losfilm in den neuen Monat geschleppt. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich jetzt das komplette Gegenteil. Und die erste Rezension im neuen Monat ist sofort mein Los abzuhaken, was ich hier zugeteilt gekriegt habe.
Okay.
Für meinen Kumpel Manu von den Filmfressen.
Oh.
Big Shoutout. Und auch an Kumpel Peter natürlich. Gruß von hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch da beratschlagt, so von wegen, was wollen wir den reinschmeißen oder ob das nur auf Manus Mist gewachsen ist. Aber von dem Herrn haben wir einen Film gezogen aus dem Jahr 1981 und der heißt Planet des Schreckens.
Mhm.
Galaxy of Terror.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, du als alter Science-Fiction-Fan solltest hier die Lausche aufsperren, weil es ist ein Science-Fiction-Film. Der ist produziert von Roger Corman. Und wer Roger Corman ist, habe ich hier schon mal beschrieben, weil ich hatte ja schon 1-2 Filme von ihm hier rezensiert.
Mhm.
Der Herr aus Jahrgang 1926 hat 514 Producer Credits und hat tatsächlich vor 2-3 Jahren noch den letzten Film produziert in seiner Vita. Und Roger Corman ist bekannt dafür, dass er sehr günstig Filme wie am Fließband produziert und einen nach dem anderen rausboxt aus allen möglichen Genres, die nicht viel kosten und die auch nach nicht viel Kosten aussehen.
Warte mal kurz. Der hat vor 2-3 Jahren noch Filme produziert. Und der ist Jahrgang 26.
Ja, ich hab geguckt, 2018 ist hat er den letzten Film produziert.
Und er selber lebt noch.
Ja, ja, der lebt noch.
Holy shit.
Mhm.
Okay. Alter, mit Mitte 90 produziert er noch Filme, ey. Was geht ab?
Filme sind sein Hobby.
Okay.
Der ist noch am Start. Regisseur hat er sich diesmal rangezogen bei Galaxy of Terror, Bruce P. Clark. Der hat ganze 4 Filme in seiner Vita. Unter anderem 1971 The Ski Bum.
Mhm.
Und zu The Ski Bum habe ich mir tatsächlich mal die IMDb-Inhaltsangabe rausgeschrieben. Das fand ich super. A Ski Instructor tries to teach a bunch of insanely eccentric people how to ski while dealing with everyone wanting his attention. This very 70s film is like a trip without the acid. Das ist die Inhaltsangabe von The Ski Bum 1971.
Klingt vielversprechend.
Wollte gerade sagen, die Inhaltsangabe hat bei mir schon ein bisschen so aufhorchen lassen. Da habe ich schon gedacht, okay, vielleicht gucke ich mir den auch mal an. Spätestens jetzt schmeißt ihn Dennis wahrscheinlich sowieso in den Lostopf.
Mhm.
Aber zurück.
Den muss er dann aber auch echt irgendwie uns schicken oder so.
Weil wir müssen echt aufpassen bei dem, ey. Du musst aufpassen, welche Filme du in den Losthemenbesprechungen hier raushaust. Wirklich, das dürfen nur noch Bombenfilme sein oder Filme, die wir mögen.
Ja, ich weiß.
Hier so bei Benji und so weiter, sowas schreibt er sich sofort raus, Alter. Da müssen wir aufpassen wie die Schießhunde.
So eine Scheiße, das kannst du auch nicht sein.
Wir inspirieren leider die Falschen.
Ja, das geht wirklich in eine hart falsche Richtung.
Definitiv. Dafür haben wir nicht gewettet.
Oh Mann.
Okay. Galaxy of Terror. Viel bekannte Gesichter am Cast. Davon zwei Horror-Ikonen. Robert Englund, höchstpersönlich, der ihr als Freddy Krueger kennt. Und Sid Haig ist dabei.
Okay, krass.
Natürlich bekannt als Captain Spaulding. Der Firefly-Sippe. Und da haben wir noch Grace Zabriskie. Die kennt man eher im alten Alter. Die hat schon mal mit Jerry Stiller in King of Queens ein bisschen rumgeflirtet. Hat bei Seinfeld mitgespielt. Hat man bei Twin Peaks definitiv schon gesehen. Also die kennst du auf jeden Fall, die Dame.
Mhm.
Und Ray Walston. Das ist ein Charakterdarsteller, den kennen wir aus The Player, den kennen wir aus Der Clou. Und das ist Orville aus Kiss Me Stupid, wenn du dich richtig erinnerst.
Boah.
Da noch viel jünger natürlich. 155 Acting Credits.
Ach so, Moment, also die Hauptrolle in Kiss Me Stupid.
Ja, die Hauptrolle, neben Dean Martin.
Ja. Yeah.
Und Doris Day.
Okay.
Das ist Ray Walston.
Wie geil.
Ja, der spielt ja auch noch eine Rolle. Und das ist schon krass, weil Roger Corman, wie gesagt, alles Billigfilme, B-Filme und so ist es auch bei dem hier. Denn 1981, wir befinden uns im Fahrwasser von Alien und es kam danach natürlich eine Flut von Horror, Science-Fiction, Videothekenfilmen raus, die nicht im Kino liefen. Die Macher machten auch kein Hehl aus dem Vorbild, weil die Tagline von Planet des Schreckens lautet: Alien was the beginning, hell has just been relocated. Also die hatten auch kein Problem mehr mit den Originaltitel zu zensieren.
Oh, wie dreist, ey. Geil. Super fürs Marketing.
Mega gut. Und jetzt kommen wir zur Story. Wir haben ein Raumschiff, das ist auf dem Planeten Morgantus abgestürzt. Und ein mysteriöser Rotkopf, der sozusagen auch so eine Raumstation, also der so der oberste Kopf einer Raumstation und so einer Raumtruppe ist, der heißt Master.
Und warum Rotkopf?
Weil der... Also du siehst ihn in der ersten Szene, siehst du, wie er so ein Spiel spielt, so ein Brettspiel.
Ja.
Und der sieht halt nicht menschlich aus, sondern sein Kopf besteht dort aus so einem roten Leuchten. Das ist so sein Kopf, deswegen nenne ich ihn Rotkopf.
Okay.
Also das ist so...
Das ist wie ein Licht, oder was?
Wie so ein Licht, ja. Also der Kopf besteht aus seinem Licht, der ist halt so... Mhm. Deswegen wird auch Master genannt, das ist ja so ein Überwesen.
Aha.
Und der will natürlich diesen abgestürzten Raumschiff auf den Grund gehen und schickt eine neue Rettungscrew los, um zu gucken, was da los ist. Und auch die müssen auf diesem unwirtlichen Planeten kurz vorher notlanden, weil die Probleme haben mit der Technik. Und finden auf diesem Planeten die komplette alte Crew entstellt und tot vor. Also überliegend verteilt Leichen, die nicht mehr menschlich aussehen, sondern die verändert worden sind.
Wie sehen die aus?
Naja, entweder sind die Köpfe eingeschlagen oder die sind total... so wie von Säure zersetzt oder so. Also, die sehen nicht mehr so aus, dass du sie groß erkennen würdest. Mhm. Aber du siehst halt die Raumanzüge und du siehst, dass die von dieser Raumstation sind.
Okay.
Und als das erste Crewmitglied von dieser Rettungsmission von einem Alien gekillt wird, was da sein Unwesen treibt, taucht der gleiche Mensch, der getötet worden ist, kurz später, seltsam verändert, wieder auf.
Mhm.
Da geht das mysteriöse Treiben los. Und
das mysteriöse Treiben.
Ja, und irgendwann wird es schon fast psychologisch, so in dem letzten Drittel, weil da könnte ich mir vorstellen, dass hier Neo von Matrix, der als großer Erlöser gefeiert ist in der Trilogie hier, definitiv sein Vorbild gefunden hat. Weil es geht schon um so ein paar psychologische Themen, die angerissen werden.
Mhm.
Aber in einem sehr trashy Gewand. Weil Sid Haig redet im ganzen Film nicht. Der spielt so einen Menschen, der nichts von sich gibt. Der ist halt stumm. Das war seine Idee. Und seine Skills sind so kristallene Ninja-Sterne, die er so bei hat.
Okay.
Und der schmeißt diese kristallene Ninja-Sterne auch sofort, wenn er irgendwo reinkommt. Das heißt, wo die reinkommen, das ist so geil. Die kommen rein und da liegt halt eine von diesen entstellten Leichen. Und das Erste, was erstmal macht, diesen Kristallstern so voll gegen diese Leiche zu werfen, weißt du, falls ich hätte ja sein können, dass es da irgendwas Lebendiges ist. Und dann holt er sich den in aller Ruhe halt wieder so. Also als Erstes, wenn der irgendwo reinkommt, schmeißt er erstmal auf alles, was da irgendwo in der Ecke sein könnte, schmeißt er erstmal diese Kristallsterne.
Geiler Auftritt immer.
Ja, super
Auftritt. Aber gut paranoid unterwegs, oder?
Ja, ein bisschen paranoid unterwegs. Und die machen sich auch irgendwann selbstständig und verschwören sich gegen ihn. Also diese Kristall, also es ist so eine komische Macht, die da oben auf diesem Planeten sein Unwesen treibt und die dann unsere Person mit ihren eigenen Eigenschaften und ihren eigenen Waffen gegen sich selbst praktisch sich stellen. Mhm. Das ist so diese psychologische Komponente.
Sie haben sich an Solaris orientiert, oder wie?
Ja, aber auch hier wieder in einem sehr trashigen B-Film gewandt, weil es sieht halt nicht cool aus. Du hast halt, okay, ich erzähle erstmal noch was zur Story. Also, was hier spektakulär ist, und die Szene hat auch ein bisschen für Furore gesorgt, wir sehen eine Dame aus der Rettungscrew, die von einem riesigen, schleimigen Wurm vergewaltigt wird. Mhm. Also wirklich vergewaltigt. Jetzt, die Kleider werden vom Leib gerissen und der Wurm vergewaltigt sie und sie stirbt in dem Moment, wo sie den Orgasmus halt bekommt, stirbt sie. Das ist der Tod, den sie erleidet.
Die selbst hat einen Orgasmus bei der Vergewaltigung durch einen Wurm.
Ja.
Ist klar.
Und laut Fun Fact wurde sie in dieser Szene auch wirklich nearly crushed von der fast ein Tonnen wiegenden Wurmpuppe, die für diesen Film hier konzipiert worden ist. Also war wohl eine gefährliche Szene für die damals. Wäre fast der letzte Orgasmus gewesen, auch wenn er gespielt ist. Aber gut, das ist ja jetzt nichts Neues bei Frauen.
Pun very much intended.
Very much intended. Ja, diese Szene unter anderem sehen wir bei Galaxy of Terror. Mhm. Also es ist Trash. Das kann ich hier schon sagen. Aber er ist komplett ernst gespielt, ohne irgendwelche Ironie von den Schauspielern. Das heißt, das ist nicht so, dass sie sich bewusst sind, dass sie in einem Trash oder einem billigen Film mitspielen, sondern die spielen das schon so, als wenn die gerade für Ridley Scott Alien drehen.
Das klingt sehr sehenswert, echt.
Es ist ein bisschen sehenswert, weil einige Practical Effects sind erstens mal recht gut. Mhm. Andere sind natürlich so mit schnellen Schnitten etwas spektakulärer in Szene gesetzt, als sie in Wirklichkeit wären. Was da so ein bisschen torpediert sind, die ätzenden Score-Elemente.
Ätzend.
Ja, weil du hast teilweise so wirklich so, also es klingt so, als wenn einer gerade so eine Bontempi-Orgel zum Geburtstag gekriegt hat und drückt immer auf zwei Tasten rum so. Das ist halt der Score so. Okay. Wenn es dann spannender wird oder so. Also das ist schon nicht so geil. Die Matte-Paintings.
Bontempi-Orgel.
Ja, Mann. Die Matte-Paintings sind zwar recht charmant, aber du merkst schon, dass die so mit Nebelschwaden natürlich vertuscht werden, dass es so einigermaßen echt aussieht. Das heißt, es wird alles eingenebelt, damit man die Matte-Paintings nicht erkennt als solche. Mhm. Und die Wände des Raumschiffs bestehen aus McDonalds-Kartons tatsächlich, die sich damals zusammengesucht haben. Aus verschiedenen McDonalds-Filialen haben sie da Kartons eingesammelt und haben daraus die Raumschiffwände gemacht.
Ah ja.
Aber hinter den Matte-Paintings, also fürs Art Direction, war jemand sehr Prominentes zuständig. James Cameron. Mhm. Und das ist nicht der einzige Prominente, der in der Crew hinter den Kulissen mitgearbeitet hat. Der Set-Dresser von Galaxy of Terror war Bill Paxton.
Alter.
Ja.
Hä?
In einer ganz anderen Funktion.
Ja.
Tatsächlich, fand ich erstaunlich.
Ist ja abgefahren.
Ja, fand ich auch abgefahren. Hat ein Budget von 700.000, also wirklich sehr günstig, um einen Science-Fiction-Film zu auf die Beine zu stellen. Und er spielte 3 Millionen ein. Also war nicht der Rede wert. Bei IMDb zeigt mir übrigens 1,5 Millionen Budget. Also ich hatte hier zwischen 700.000 und 1,5 Millionen, hatte ich verschiedene Angaben.
Ja gut, aber hat sich ja dann trotzdem gelohnt.
Es hat sich gelohnt, circa 3 Millionen hat er eingespielt. Also er hat schon ein bisschen gemacht an den Kinokassen. Und der hat auch seinen Charme, also der hat auch seinen Reiz. Der hat einige Momente, die wirklich cool sind. Man sieht schon, dass in dem Film Liebe steckt. Mhm. Also siehst schon in vielen Momenten, dass die viel Arbeit reingesteckt haben, dass ein paar Effekte richtig gut sind, dass so das Setting von diesem Planeten, dass sie halt aus diesem schmalen Tal haben die halt das meiste rausgemacht.
Ja.
Aber es ist halt kein per se guter Film.
Ja.
Aber er macht trotzdem Spaß.
Okay.
Also ich hatte hier durchaus, ich bin hier gut durchgekommen durch die 81 Minuten, der ist auch nicht zu lang. Aber es ist nicht wirklich unterm Strich ein geiler Film. Mhm. Das kann man nicht sagen. Also es ist hier wirklich so für Freunde von B-Science-Fiction-Filmen ist der wirklich ganz cool. Kommt auch nicht gut weg bei den ganzen Punkten und bei der Kritik oder bei der Letterboxd-Bubble oder wo auch immer ihr guckt.
Hat denn die Story für dich funktioniert?
Ja, die wurde irgendwann ein bisschen wirr. Also die Story wurde irgendwann ein bisschen wirr und da haben die natürlich so riesenpsychologische Erlöserfässer aufgemacht, wo ich sage, okay, am Ende hätte man auch 2, 3 Schippen vielleicht runternehmen können von diesem Fass, der aufgemacht wird. Aber die Story an sich ist schon interessant. Das ist schon ein bisschen hier, der Vergleich zu Solaris war nicht schlecht. Event Horizon, halt so eine Science-Fiction-Filme, hier Sunshine von Danny Boyle. Mhm. So Science-Fiction-Filme, die auch so einen Unterbau oder so einen Überbau haben, ja, psychologischen Themen, die angerissen werden.
Ja.
Das sind frühe Vertreter davon, aber sieht natürlich bei weitem nicht so geil aus wie die heutigen.
Ja, das ist manchmal sogar recht philosophisch angelegt.
Definitiv.
Ja.
Also das hier ist eine Mischung aus Videotheken-Trash und psychologischen Drama im Weltall.
Mhm.
Planet des Schreckens, Galaxy of Terror. Also wird nicht mein Lieblings-Science-Fiction-Film.
Nicht?
Nee. Wird er nicht. Aber war durchaus interessant, den zu sehen. Also so ist es nicht.
Mhm.
Roger Corman halt, ja. Also, wenn man seine Filme gesehen hat, dann müsste man auch wissen, was einen erwartet. Also die sind nicht...
Aber du hast ja schon auch ein Faible für... Also wenn du halt siehst, dass da so viel Leidenschaft drin steckt und wenn die Practical Effects gut sind und sowas, da hast du ja schon auch...
Ja, nicht alle. Also ein paar.
Okay, ja.
Bei anderen denkst du so, Alter.
Mhm.
So für 10 Euro im Baumarkt die Utensilien gekauft für den Practical Effect gerade. Aber es hat trotzdem seinen Charme. Also du siehst schon, dass die Arbeit drin steckt. Du siehst natürlich die handgemachten Effekte, was bei mir immer punktet. Ich mag eben die 80er und so.
Mhm.
Also, aber du siehst auch, was er will. Du siehst schon, dass er im Fahrwasser von Star Wars und Alien natürlich auch irgendwie Kasse machen will als Science-Fiction-Film.
Mhm.
Und es ist aber nicht George Lucas, es ist Roger Corman. Und das muss man halt wissen.
Hm.
Ich würde zu den Punkten übergehen, wenn es für dich reicht.
Klar, ja, mach.
Okay, IMDb 5,1, hat einen Metascore von 38. Hier stürzt das Raumschiff schon etwas ab. Rotten Tomatoes 4,5, 2,7 von Audience und Letterboxd ist auch hier bei keiner rühmlichen 2,6.
Das klingt jetzt alles nicht so wahnsinnig begeistert. Ich finde, du klangst besser. Ich sag, du bist bei 6,5.
Das ist goldrichtig, mein Freund.
Ach, sehr schön.
6,5 geht schon wieder mit einer Null los für den Lee.
Wunderbar.
Planet des Schreckens, Manu, danke für den Film. Ich hatte Spaß beim Sehen. Wird nicht mein Favorite-Film, aber da haben wir schon schlimmere Gurken im Lusthof gehabt. Nicht, dass das jetzt der Maßstab sein soll.
Okay. Da fühlt sich gleich wieder jemand aufgefordert, Alter. Hör mal auf.
Nee, ich dachte vor allen Dingen, ja, Manu fühlt sich jetzt viel besser nach dem Schlusswort. nein, ich glaube schon, dass das ein Herzensfilm von ihm ist, sonst hätte er mir den nicht reingeworfen und ich wäre einerseits gespannt, dass du den gekriegt hast, andererseits, glaube ich, wäre der dann noch weiter zerrissen worden. Eventuell, kann ich mir vorstellen.
Meinst du? Ich bin da gerade echt intrigued, den zu sehen.
Ja, weil du bist ja Science-Fiction-Fan, insofern glaube ich, deine Ansprüche sind hier irgendwie hoch. Ich bin nicht so der per se krasse Science-Fiction-Fan, deswegen habe ich hier halt...
Nee, aber die Ansprüche, die sind ja schon auch oftmals dem Budget angepasst.
Na gut. Wenn du dir bewusst bist, dass dieser Film zwischen 700.000 und 1,5 Millionen gekostet hat, dann guck ihn dir an. Da ist der Strom während des Films, den du verbrauchst, wahrscheinlich dann teurer, als der ganze Film gekostet hat.
Chill doch, Alter. Was soll das für eine Stromrechnung werden? Na gut.
Hallo?
Okay.
Ich habe schon bei dir und haben hier Filme geguckt mit deiner 9.1-Anlage, irgendwelche Lichter, die hier flackern und keine Ahnung, was hier alles angeht.
4D, Alter. Da kommen noch Leute vorbei und hauen einen parallel aufs Maul à la Kentucky Fried Movie, ja.
Wenn die hier einen Film guckt nachts, dann habt ihr wie im Himmel so bei so einer Diskothek, bei so einem Club, habt ihr so ein Flutlicht auf jeden Fall irgendwie Richtung Mond.
Mit einem Batman-Symbol.
Ich sehe genau, wo der guckt, ja.
Mhm. Naja, das passt insofern ganz gut, weil ich glaube, mein nächster Film, den hat Manu garantiert auch gesehen.
Mhm.
Und ich könnte mir vorstellen, dass er den auch gut findet.
Okay.
Er heißt Six String Samurai.
Six String Samurai.
Sagte er fragend, du kennst ihn demnach nicht.
Nee.
Und hast offenbar auch noch nichts davon gehört.
Nee, gehört habe ich nichts von.
Okay, ja, das ist ein ziemlicher Independent-Film.
Ich freue mich natürlich über jeden Filmtitel, wo ein numerisches Wort drin ist, weil damit können wir natürlich ein bisschen Spiele machen bei unseren Episodentiteln insofern.
Ja, haben wir wieder ein neues.
Haben wir 9.
Ja. Der ist von 1998 und ist auch hier low budget, deswegen passt das so ein bisschen ins Fahrwasser. Der hat 2 Millionen gekostet, war allerdings finanziell ein derber Flop. Aber ich kann mir vorstellen, dass der eine gewisse Fangemeinde hat, weil das ist schon ein spezielles Ding. die erzählen hier ein postapokalyptisches Szenario. Es wird also erzählt, dass die Russen die USA mit Atombomben beworfen haben und eben alles den Bach runtergegangen ist. Das Ende vom Lied, Großteil der USA ist Wasteland und Elvis Presley ist König in Las Vegas.
Elvis Presley ist König in Las Vegas?
Ja.
Okay, abgefahren.
Was es natürlich Lost Vegas heißt, ne? Aber das ist also quasi postapokalyptisch und Elvis ist König.
Ich bin so gespannt, wer Elvis spielt, dass jemand das, den man kennt.
Nee, dazu kommt's nicht, weil Elvis stirbt und es muss ein neuer König her.
Ah, okay, das und gehört zur Offscreen-Story.
Ja, genau, das ist quasi die Vorgeschichte und der Film setzt damit ein, dass wir Buddy sehen und Buddy ist auf dem Weg nach Las Vegas, weil Buddy möchte neuer König werden.
Mhm.
Und Buddy ist schon, naja, also nicht nur namentlich, sondern auch optisch, glaube ich, so ein bisschen an Buddy Holly angelehnt. Der trägt so einen schwarzen Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte, hat eine Gitarre auf dem Rücken, Brille, Haare so ein bisschen hoch und ist ein unfassbar lässiger Typ, weil mit der Gitarre auf dem Rücken ist nämlich auch noch ein Samurai-Schwert. Und Buddy geht ordentlich ab, weil der trifft dann öfter auf irgendwelche schlimmen Jungs und muss die dann mal kurz auseinandernehmen. Das macht er eben meistens mit seinem Schwert, manchmal auch ohne, weil der ist halt Martial Arts-mäßig echt gut unterwegs. Ja, und so kämpft er sich Richtung Vegas und kommt unterwegs in eine Situation, wo er in so einer Kneipe natürlich auch wieder blöd angemacht wird und da so ein kleiner Junge dazu kommt, der dann sieht, wie er die Leute auseinander nimmt und ihm dann folgt. Buddy gibt ihm dann zu signalisieren oder sagt ihm förmlich, pass auf, ich ziehe hier eine Linie in den Sand, wenn du hier rüber gehst, rollt dein Kopf, also bleib, wo du bist. Ich brauche hier niemanden, ne? Ich ziehe alleine weiter. Ja, und der Junge folgt ihm aber natürlich trotzdem und ist dann auch den Rest des Films an seiner Seite, weil natürlich nimmt er sich dann seiner an und macht dann natürlich auch eine kleinere Entwicklung durch auf dem Weg nach Vegas. Aber das ist dann hier wie so ein Buddy-Ding.
Er behält seinen Kopf.
Ja. Ein Buddy-Ding, ja, weil die Hauptrolle heißt natürlich auch Buddy, aber du weißt, was ich meine. Er ist mit diesem Kid unterwegs. Er ist
doppeldeutig unterwegs hier bei der Rezension.
Ja, schlecht. Pun war noch nicht mal intended hier.
Das sind die Besten.
Ja. Ja, aber es ist, also musst du dir so vorstellen, das hat echt total viel von Mad Max auch, weil es ist halt alles sandig und alles ist kaputt und überall, wo er hinkommt, ne, also diese Kneipe, das ist eine Ruine, wo der aus einem komplett zerbrochenen Glas was trinkt und so. Also das ist alles halt super schäbig, ne? Jeder ist dreckig und es gibt kein Wasser und nix. Und
aber
also,
coole Settings jetzt, weil du meintest, es ist Low Budget und so sieht das alles auch geil aus. Das ist ja bei so einem Endzeit-Ding immer so eine Sache, ob die jetzt einfach nur so hinter einer Fabrik gefilmt haben oder
ja, die ganze haben, Landschaft. Also die haben natürlich viel in der Wüste gedreht, das merkst du schon auch so. Die haben mit wenig, also das, was sie zeigen, ist schon glaubwürdig, aber du merkst natürlich, dass die mit wenig Mitteln unterwegs waren.
Okay, also dass die Drehorte dann schon gezielt ausgesucht worden sind, dass da nicht viel verändert werden muss.
Ja, und das hat alles einen krassen Indie-Touch und schauspielerisch ist das auch auf unterstem Niveau, aber das tut der Sache nicht wirklich einen großen Abbruch, weil es darum nicht wirklich geht. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Action im Vordergrund steht, wobei das tut sie im Grunde, aber es ist halt auch immer kombiniert mit so einer Rockabilly-Atmosphäre, weil auch musikalisch entsprechend untermalt, also das hat hier natürlich auch so an manchen Stellen dann so ein bisschen Tarantino-Flair, weil du halt entsprechende Songs hörst unter irgendwelchen Kampfsequenzen. Und hin und wieder spielt Buddy auch auf seiner Gitarre. Aber ja, wie gesagt, diese Tatsache, dass das Low Budget ist, tut der Sache wirklich keinen großen Abbruch. Weil das hat eine Menge Charme. Also auch hier merkt man wieder, dass die mit viel Herz bei der Sache waren. Der Typ, der den Buddy spielt, heißt Jeffrey Falcon und der hat davor überwiegend in China Filme gedreht. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass, also der hat natürlich hier auch alle Stunts selbst gemacht. Die Stunt-Choreografie auch. Und deswegen, der hat davor in China Martial Arts Filme gedreht und ist da halt echt fit. Der hat nicht viel gemacht. Der hat insgesamt 13 Credits. Das war hier auch sein letzter Film. Hat davor eben in China gearbeitet. Und das war's dann. Ja, und hat hier eben ohne irgendwie Wiring oder Special Effects und so sämtliche Stunts selbst gemacht. Und deswegen, das ist hier halt handgemachte Action. Und natürlich zum Teil maßlos drüber, wie er mit seinem Schwert abgeht und wie dann eben auch die Leute durch die Gegend fliegen und so. Mhm. Aber eben, also mit, ne, mit diesem Independent Touch dann eben doch sehr charmant. Irgendwie mochte ich das, weil das irgendwie so ein, ja, ich meine, da rennt ein Typ mit einer Gitarre und einem Samurai-Schwert im Mad Max durch so ein Mad Max-Szenario. Schon geil. Hat er so einen völlig kaputten Regenschirm.
Ganz coole Prämisse.
Den er als Sonnenschirm benutzt.
Okay.
Und er ist einfach eine unfassbar coole Socke. Also echt, das ist so übertrieben lässig. Mhm. The Buddy. Ja, konnten sie natürlich nur an Wochenenden drehen, weil Justin McQuire, der den Junge spielt, der ging ja noch zur Schule. Mhm. Deswegen haben die ausschließlich an Wochenenden gedreht.
Und der war fast in jeder Szene auch zu sehen.
Ja, ja, weil, deswegen, wie gesagt, ja, der ist ja dann nach ein paar Minuten ist der dann gleich an seiner Seite und dann, klar, zieht sich das so durch.
Ja, aber man hätte ja die Szenen, die, wo er nicht mitspielt, praktisch dann in der Woche drehen können. Und wenn er natürlich primär in fast allen Szenen dabei sind, dann
ist ja, das werden die bestimmt auch so gemacht haben, aber halt klar. Also alles, wo er mit drin ist, ging nur am Wochenende.
Okay.
Aber der Film auch hier ist nicht lang, der geht 1 Stunde 31 Minuten.
Ja, da haben wir wieder klassischen 90 Minuten von früher.
Ja, eben. Und es ist schon so, also klar, es ist kein makelloser Film, aber wie gesagt, sehr charmant. Er wirkt irgendwie auch vom Look und viel her älter, als er ist. Mhm. Weil 98 ist ja jetzt eigentlich schon auch technisch eine Zeit, wo man eine Menge Möglichkeiten hat. Er sieht auch billiger aus als diese 2 Millionen tatsächlich. Aber ich mochte den. Ja, hast du noch Fragen? Also, Regisseur habe ich gar nicht erwähnt, hat aber auch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Der Herr hat ganze 8 Credits. Lance, jetzt hat er einen offenbar italienischen Nachnamen, entweder Mungia, wer weiß es. Vielleicht wird das auch amerikanisch ausgesprochen. Eben, keine Ahnung. Ich kenne den nicht.
Okay.
Der hat 2005 hat er mal eins von diesen The Crow Sequels gemacht. Da gab es ja irgendwie 1000 Ableger Sequels, weiß nicht was.
Ja, da gibt's einige Filme, wo ich nicht mehr durchblicke, wie viele Sequels da gedreht worden
sind. Ja, eben. Und The Crow Wicked Prayer von 2005, der ist noch von ihm, aber wie gesagt, ganze 8 Credits und hat hier zusammen mit Jeffrey Falcon dieses Drehbuch geschrieben. Mhm. Naja. Dann sage ich was zu den Zahlen.
Mach das.
6,6 gibt's auf IMDb. Kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 6,0 und vom Publikum 3,9. Auf Letterboxd 3,2. Und jetzt du.
Publikum 3,9 von Rotten Tomatoes. Mhm.
Ja, deswegen, ich sage ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Film eine große Fanbase hat.
Hat seine Fans. So, du mochtest den auch, hast du gesagt. Ja, wie sehr mochtest du den?
Ja, ich meine, du hast hier schon den einen oder anderen echt guten Action-Moment. Mhm. Und es hat halt einen gewissen Style, weil es eben auch mit der Musik schön untermalt ist. Und klar lösen sie auch viel über schnelle Schnitte. Mhm. Aber du siehst auf jeden Fall, dass Jeffrey Falcon was kann.
Ja, und der Hauptcharakter ist halt lässig. So, das sorgt ja auch für die.
Eben.
Für den einen oder anderen Pluspunkt.
Außerdem, ich meine, wer mag's nicht?
A good old-fashioned brawl, a Donnybrook.
Ja, aber hallo. Und hier Buddy Holly. Falls ihr nicht wisst, wer das ist der hier. Das ist von seinem Greatest Hits Album. Kurz mal angespielt.
Ja, Mann.
Ich schwanke und sage, pessimistisch oder optimistisch, 7,5.
It was some good juicy stuff.
Das ist richtig. Oh. Nice. 7,5 für Six String Samurai.
Siehst du, manchmal ist gut. Kurzer Prozess hier schnell raushauen.
Mhm.
Bevor man zu lange überlegt.
Ja, das finde ich eh mit am ärgerlichsten. Man ewig hin und her überlegt und dann landet man beim Falschen.
Ja, aber es gibt ja auch die Momente, wo du dann was raushaust und denkst, ja, hättest du mal ein bisschen länger überlegt. Gerade so bei Quizzen und so in Geschichten.
Ja, aber gut. Das ist ja nochmal was anderes.
Aber ja, beim Punkteraten, da ist Intuition schon nicht schlecht. Ja.
Ja, kommen wir zum ersten Auftragsfilm hier.
Kommen wir zu einer Hausaufgabe, richtig. Wir haben sogar 2 Hausaufgaben von dem gleichen Supporter heute.
Ach, die sind beide von ihm?
Die sind beide von ihm, da müssen wir uns fast entschuldigen, weil die zweite schleppen wir seit Juni, glaube ich, mit uns rum.
Ja,
jetzt haben wir August und jetzt, dafür kriegt er eben zwei heute. Das ist doch.
Ja, was heißt entschuldigen, ne? Wir haben eine Weile gebraucht, um den aufzutreiben. Das ist ja, ja, wenn die so exotische Dinge hier in den Lostopf schmeißen oder halt als Auftragsfilm oder was auch immer, dann dauert es manchmal ein bisschen.
Ja, das hat echt gedauert. Und wir haben den über Videobuster versucht zu kriegen, wo wir auch einen Account haben und haben den dann extra auf so eine Liste gepackt, auf die du warten musst. Wenn die verfügbar sind, schicken sie den los. Und dann haben wir den in der Zeit einfach mal rausgenommen aus dem Sortiment. So, das war natürlich auch toll. Also konnten da die Version auch knicken.
Ja, eben, das kam ja noch dazu. Das war der Witz, dass sie ewig angekündigt haben, ja, kommt. Und irgendwann hieß es, ach nee, ist nicht mehr.
Genau. Also, aber jetzt haben wir ihn gesehen. Und den bringen wir aber später.
Ja, eben.
Ich wollte nur sagen, dass beide Filme von unserem Kumpel Rico sind.
Ja, liebe Grüße an Rico.
Liebe Grüße.
Ist ja fast schon seine Folge heute.
Ja. Letztes Mal Eriks Folge, jetzt ja, Rico.
Wirklich.
Wir haben immer so eine Supported-by-Folge.
Ohne Scheiß. Mhm. Sponsored by Rico.
Ja.
Ja, und weißt du, du bist da im engeren Kontakt, weißt du, ob das auch beides Herzensfilme von ihm sind?
Bei Rico ist es sehr interessant. Der schickt uns meistens vor.
Ach so.
Also ich richte mich jetzt nach seinem Letterboxd-Account, bin mir natürlich nicht 100% sicher, ob er die schon mal gesehen hat. Aber ich weiß, dass er öfter bei Filmen unsere Meinung haben will, bevor sich die anguckt.
Mhm.
Und Miami Vice, den wir jetzt bringen, so wie Dead and Buried, den wir nachher bringen, hat er beide nicht gelockt.
Okay.
Insofern gehe ich davon aus, dass er sich erstmal unsere Meinung anhört und danach den Film reinzieht.
Mhm.
Was eine interessante Herangehensweise ist. Ich glaube, der kennt ihn nicht.
Okay, wir kannten ihn beide schon, das weiß ich.
Mhm.
Und ich gehe fest davon aus, dass du den sehr magst.
Ja, ich weiß, dass der Film nicht gut bei vielen Fans ankommt und auch so bei Leuten, die ihn gesehen haben, dass der oft zerrissen wird. Und da gehöre ich nicht zu. So viel kann ich schon mal verraten. Das heißt, ich finde, der Film hat schon seine Daseinsberechtigung. Und da kommen wir gleich zu.
Ja.
Weil ich glaube, deine Meinung kenne ich über Miami Vice noch nicht.
Okay. Das ist vielleicht ganz gut so.
Das ist natürlich
bezüglich Punkte raten. Gucken wir mal.
Ja. Das ist natürlich interessant, dass mit Michael Mann gleichzeitig auch der ausführende Produzent der Urserie hier mit am Werk war. Der damals mit Anthony Yerkovich, der die Serie geschrieben hat, also die Miami Vice-Serie damals in den 80ern.
Mhm.
Und produziert haben wir hier jemanden, der auch seit der ersten Stunde dabei war und natürlich fürs Set-Design und für den Look der Ursprungsserie maßgeblich beteiligt war. Dass von ihm ausgerechnet der Film kommt, ist schon cool, als wenn es jemand war, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Und deswegen finde ich interessant, wie er hier teilweise herangegangen ist. Aber da kommen wir sicher noch zu.
Ich fand es auch interessant, aber auch eher aus so einer Verwunderung raus schon damals, dass es eigentlich, finde ich, relativ wenig mit der ursprünglichen Serie zu tun hat.
Na, sehe ich anders.
Okay, da bin ich sehr gespannt.
Ja.
Kannst du umreißen, worum es hier geht?
Ja, kann ich machen.
Okay.
Also, es geht darum, dass in Südflorida einige verdeckte Ermittler ermordet worden sind und deswegen wird vermutet, dass in den eigenen Reihen ein Spitzel irgendwo sein Unwesen treibt. Und Tubbs und Crockett werden dann beauftragt, einen großen Drogenschmugglerring zu infiltrieren in dieser Region und geben sich vor dem Mittelsmann, den die dann besuchen, nämlich Hero, als Lieferanten mit besseren Konditionen aus, um an den Oberboss Montoya heranzukommen. Und um rauszufinden, wer letztendlich der Spitzel ist beim FBI oder bei der Polizei oder bei den Drogenermittlern.
Ja, erstmal schaffen sie ja ihre Konkurrenz dezent aus dem Weg.
Richtig, ja.
Das fand ich auch ganz geil, um irgendwie sich so zu etablieren, dass sie nicht an ihn rantreten müssen, sondern dass er halt jemanden braucht. So, ja, schaffen sie mal die aus dem Weg, die es bis dahin gemacht haben.
Ja, genau, stimmt. So sind sie an die Geschichte rangegangen. Dazu muss man sagen, dass die Information von denen war, dass dieser Jero, der der Mittelsmann ist, die Information von dem Auftraggeber ist, dass er der Oberboss ist. Und da finde ich schnell raus, okay, er ist nicht der Oberboss, du hast dir Scheiß erzählt, es gibt einen, der ist wesentlich höher am Rang.
Ja, er ist auch nur ein Mittelsmann.
Richtig. Und diese beiden Cops, Sonny Crockett und Ricardo Tubbs, werden gespielt von Colin Farrell und Jamie Foxx, das können wir an der Stelle schon mal sagen.
Mhm.
Und dann ziehen die nach Südflorida mit einigen Mitgliedern ihres Teams, um in dieser Drogenbande zu infiltrieren. Viel mehr würde ich hier eigentlich zur Handlung nicht sagen. Oder würdest du hier noch weiter was einreißen?
Ich glaube, es ist einigermaßen relevant auch für viele Szenen im Film, dass Sunny da natürlich auch noch ein Love Interest hat.
Ja.
Oder findest du, das geht schon zu weit?
Ja, kann man erwähnen. Muss man nicht. Das Love Interest ist jemand, mit dem man sich nicht unbedingt einlassen sollte.
Ja, aber ich meine, da die ja zumindest auch für den Cast interessant ist, glaube ich.
Ja, vom Cast können wir eh einige noch erwähnen. Also sind ja auch in kleinen Rollen, sind einige in einer Szene dabei, die durchaus eine Erwähnung wert sind. Also
ja, ja.
Gerne.
Ja, also die besagte Dame wird von Gong Li gespielt.
Mhm.
Naomi Harris spielt die Partnerin von Ricardo Tubbs.
Also genau, also nicht nur die Partnerin im Bett, auch, aber auch die Partnerin als
ja,
Kopf
genau,
sind
sowohl als auch, ja. Die das arbeiten und schlafen zusammen.
Genau, das kann man beides so verstehen.
Ja, Justin Theroux ist noch dabei, in einer wirklich kleinen Rolle.
Mhm.
Wen kann man noch erwähnen? Eddie Marson.
Auf jeden Fall, John Hawks ist
und
dabei.
John Hawks, ja. Und irgendwie spielt immer ein Cop, ne? Dominic Lombardozzi. Der ist ja auch irgendwie.
Findest du?
Ja, Mann.
Ich sehe den. Er auf der anderen Seite auf jeden Fall viel
öfter.
Ja, auf jeden Fall.
Der spielt, also immer wenn ich den sehe, ist der so der taffe Undercover-Cop oder irgendwie halt bei irgendeiner Spezialeinheit.
Ohne
oder so.
Scheiß, ne? Ja, ich kenne ihn wirklich als Ganove oder bei Entourage kam er auch frisch aus dem Knast, bevor er sich da wieder angeschlossen hat und so.
Ja, gut, Entourage, ja.
Ja, ich sag ja nur.
Naja, okay.
Also, drei Namen würde ich hier noch nennen. Ciaran Hinds, das ist der Typ, der die beiden beauftragt.
Mhm.
Den, das ist für mich so, das ist so ein Ding wie bei Daniel Day-Lewis als Lincoln. Ciaran Hinds ist für mich Julius Caesar, weil er hat nämlich in der HBO-Serie Rom damals Julius Caesar gespielt. Und der ist so mit dieser Rolle verschmolzen, dass immer, wenn ich den sehe, denke ich so, ach, guck mal hier, Julius Caesar. Caesar ist am Start.
Spricht für seine Performance.
Auf jeden Fall, macht er großartig. Er ist ein guter Schauspieler. John Ortiz spielt mit, den mag ich auch sehr.
Mhm.
Und Isaac de Bancole, der spielt in Casino Royale und in Limits of Control spielt er die Hauptrolle in dem Jarmusch-Film. Also den hat man definitiv auch mal gesehen, aber auch hier eine kleine Rolle.
Ja, Barry Shebaka Henley kennt man auch, ne?
Die auch Fresse, gesehen, ja.
Finde ich, auch immer ein Cop.
Ja, stimmt. Der ist wirklich immer Cop. Also einige bekannte Namen auch in Nebenrollen. Ja, so Leute wie John Hawks, Isaac de Bancola und die sind ja wirklich nur in einer Szene zu sehen. Das ist Wahnsinn. Ja, so viel zur Besetzung. Die kann sich auch sehen lassen. Aber es hat Michael Mann. Wenn er ruft, dann stehen die auch Spalier, selbst für kleine Rollen am Start zu sein.
Ja, zumal, ich glaube, man darf auch nicht unterschlagen, dass das schon ein Film ist, der sich budgetmäßig im höheren Bereich abspielt. Also 135 Millionen hat das Ding gekostet. Das ist schon ein Blockbuster.
Mhm.
Ich glaube, das ist schon auch für viele ein Argument.
Definitiv.
Ja.
Was mich mal interessiert, bevor wir jetzt natürlich in die Meinung reingehen, wie tief steckst du in der Urserie?
Kaum.
Also damals nicht gesehen und auch später nicht.
Ich habe vereinzelte Folgen gesehen, so über die Jahre verteilt.
Mhm.
Fand es immer unglaublich stylisch,
mhm.
diesen Look, diese, weil es halt so krass 80s war auch. Neonfarben, Miami, hochgekrempelte Sakkos,
ja, klar.
Speedboats, die Mucke, die Frisuren und so, das war schon unglaublich 80s.
Mhm. Definitiv.
Allein deswegen habe ich das gefeiert. Aber ich war da nie tief in der Materie, so dass ich dir jetzt was zur Backstory von Sunny hätte sagen können oder dass ich da groß was über die Verhältnisse wusste. Ich meine, ganz ehrlich auch, also in dem Alter, als ich es geguckt habe, da fand ich es halt geil, dass irgendwie geschossen wird und die auf schnellen Booten durch die Gegend fahren.
Ja, klar. Ja, na klar. Also.
Und danach habe ich mich nie wieder groß damit beschäftigt.
Okay, interessant.
Hast du das komplett gesehen?
Ja. Also ich habe damals die Serie verfolgt, natürlich auch mal hier und da eine Folge verpasst. Und dann habe ich mir irgendwann, als ich mir die DVD-Boxen komplett gekauft habe, habe ich die chronologisch ohne Synchro im Original von der ersten Folge komplett bis zur letzten Folge durchgeguckt.
Wie geil.
Und deswegen habe ich da tatsächlich den kompletten...
Wie viele Staffeln waren das denn?
Das sind 5 Staffeln.
Okay. Das klingt ja machbar.
Ja, das klingt machbar. Aber es sind schon, also damals hatte auch eine Staffel so 24
Ach,
Folgen
stimmt.
Oder 22
ja,
Folgen.
Ja, das klar. Ja,
das sind jetzt nicht diese Game of Thrones Geschichten, wo du 10 Folgen hast oder so.
Ja.
Sondern das sind schon fette Staffeln. Also also 150 Episoden, so in dem Dreh war das definitiv.
Und wie war das von der Erzählweise? Gab es da eine große Horizontale oder wie?
Zum Teil. Es gab halt eine Horizontale und deswegen habe ich den direkten Vergleich zur Serie. Und das ist, ich finde es super interessant, um das mit dem Film zu vergleichen.
Mhm.
Weil Michael Mann übernimmt zwar die Prämisse und die beiden stilvollen Detectives von damals. Er nimmt aber all dieses Bunte von damals und dieses Ironische
ja.
komplett aus der Serie raus. Es gab ja damals zum Beispiel auch Comic Reliefs, die hießen Izzy und Noogies und Formanten von denen. Und wenn Sonny Crockett bei so einem Deal saß,
mhm.
hat er immer so ein suffisantes Lächeln auf den Lippen und hat, war ja eher so der ironische Typ, hat öfter mal so einen Witz fallen lassen. Der hat auf seinem Boot gelebt mit dem Alligator. Das ist ja auch eine lustige Prämisse.
Mhm.
Das wurde hier von Michael Mann komplett eliminiert, sondern du hast hier wirklich die düsteren Varianten Miamis, weil für Humor ist an einem Mann-Film einfach mal kein Platz.
Naja, das siehst du aber auch schon. Macht sich auch stark über den Look bemerkbar, finde ich.
Genau.
Ist ja eh alles sehr körnig gefilmt und ich meine, die haben das auf Video gedreht, ne? Was ich echt krass finde. Fand's leider nicht immer förderlich.
So in der Nachtszene wahrscheinlich dann.
Ja, vor allem da. Aber auch, dass sie dann so viel overschuldrig aus der Hand gefilmt haben, so zum Teil dann eben auch Einstellungen gewählt haben, die so eine POV suggerieren, ohne dann wirklich zu etablieren, von wem die sein soll. Das fand ich stellenweise verstörend.
Mhm.
Also ich fand den Look zum einen wirklich nicht durchgehend stimmig, was ich ein bisschen schade fand, weil manchmal hatte das wieder auch dieses Glamouröse, was man von ihm kennt, weißt du, in den Speedboats spiegeln sich irgendwelche Farben oder Palmen wieder und so.
Alter, die Speedboat-Szene war aber Hammer.
Ja,
du
eben,
meinst, weißt du, wo die nach Kuba gefahren sind?
Ja,
die war mega.
Das ist super schön gemacht und dann aber eben in oftmals dann in der ein oder anderen Action-Sequenz ist es dann irgendwie so dreckig und das passt irgendwie, ist es nicht so aus einem Guss für mich.
Okay. Boah, der Sound auch bei der Speedboats, ich meine, die Szene war zum Niederknien, wirklich. Erstens sah die mega geil aus. Zweitens war das eine Verbeugung vor der damaligen Serie, die auch diese schnellen Boote und schnellen Autos zelebriert hat. Und Alter, wo meine Boxen dann angefangen haben zu dröhnen vor diesem Motorengeräusch und diesem Speedboat, Alter, ich dachte mir, fliegen die Fensterscheiben gleich raus.
Ja.
Das war eine Megaszene, fand ich richtig gut. Aber was ich meine ist, dass Man, guck dir
Collider. Aber Sound ist eh geil, Alter, das finde ich sowieso. Ja. Also bei den Actionsequenzen, der Sound schockt immer bei Michael Mann-Filmen. Weil du hast immer diese trockenen Schüsse irgendwie, das fühlt sich so, ich weiß nicht, akustisch macht er was anders.
Dafür hat er aber kein gutes Händchen beim Score, finde ich so. Also den Score, was die Spannungselemente angeht, da hat er einen super Sound kreiert.
Mhm.
Aber dann, wenn es zum Beispiel diese Liebesszenen gibt und dann malt die so mit India Marie und bringt dann so Songs so von Audioslave rein oder so, das war irgendwie unpassend. Das passt irgendwie zu so einem Avengers-Film, aber das hat irgendwie zu Miami Vice hat sich das gebissen. So, das fand ich also, den Soundtrack selber fand ich jetzt nicht so geil.
Mhm.
Aber gut, ist zu verschmerzen. Also was ich damit sagen will, Michael Mann, ob jetzt Heat oder Collateral oder so, der ist nicht der Typ, der in Schießereien irgendwie so eine coolen Sprüche reinbringt, weißt du, dass einer jetzt irgendwie einen Spruch bringt oder so, sondern seine Filme sind schon bierernst. Und
aber bei Heat ist auch genau das, was ich meine mit der Schießerei auf offener Straße.
Mhm.
Alter, das klingt so geil und das ist hier halt ähnlich. Die Schießereien, die sind akustisch einfach so geil.
Ja, das stimmt. Das kann er wirklich.
Nee, also deswegen, es gibt hier definitiv sehr vieles, was ich optisch und auch akustisch super finde.
Mhm.
Trotzdem ist es so, dass es wieder, das ist einer von diesen Filmen, ich würde den so gerne besser finden, als ich ihn dann tatsächlich finde.
Okay.
Weil, also erst recht, als ich dann auf Letterboxd, Alter, die drehen ja alle völlig durch, was diesen Film angeht. Also in meiner vorhandenen Bubble.
Dass sie den zerreißen, meinst du?
Nee, überhaupt nicht.
Was?
Nur Leute, die den auf Knien zelebrieren und sagen, es ist der großartigste Film aller Zeiten. So, das ist der Grund, warum es Kino gibt und.
Ohne Witz. Ich kenne viele, die den wirklich runtermachen. Also.
Okay, ja, dann muss ich dir mal, wie gesagt, mal in meiner nicht vorhandenen Bubble, wo auch immer, nach welchem Kriterium dann auch immer da die Reviews angezeigt werden.
Also vielleicht nach
nur 5 Sterne mit Herzchen und. Also alle völlig am Durchdrehen.
Hast du deine Sortierung vielleicht nach Sternen? Weil dann würde es erklären, warum die ersten 100 vielleicht alle 5 Sterne geben.
Ich habe da gar nichts sortiert, deswegen weiß ich nicht, was da angezeigt wird.
Naja gut, okay, man kann natürlich die Kritiken kannst du sortieren nach Popularität, nach Sternen, nach wie alt ist die
ich
und so.
Ich gehe mal davon aus, dass das dann nach Popularität sortiert. Das ist ja wahrscheinlich die Standardeinstellung.
Nach Sternwert würde natürlich erklären, warum du jeden Film da, selbst die schlechtesten Filme, da die ganzen Kritiken als erstes siehst. So.
Nee. Also aber da waren dann schon auch vereinzelt welche dabei, die sagen so, okay, ähnlich wie ich so, ich würde diesen Film gerne feiern, aber ich tue es nicht.
Okay.
Keine Ahnung, was sie alle sehen.
Also nicht alle 5 Sterne.
Aber hey, also die ihn feiern, sind alle bei so 5 Sternen und sagen, das ist so ein krasser Film, so krass und super poetisch, philosophisch, bliblablub, die sehen da sonst was, die Wiedergeburt des Kinos drin, Alter.
Ja, okay, da bin ich nicht.
Wo ich echt dachte so, ey, ich habe hier was Grundlegendes verpasst, Alter, was geht denn ab? Weil das ist in meinen Augen schon ein Film, den man gut gucken kann, aber der funktioniert für mich nicht so hundertprozentig.
Ja, ich kann es auch begründen. Also ich kann es von meiner Warte begründen, was die Macken von diesem Film sind, aber
okay. Schieß
mal los.
Nee, lass mal hören, weil ich kann es nämlich nicht so wirklich, ich kann da nicht so genau den Finger drauflegen, was es ist.
Okay, also ich war noch am Ausführen, was ich parallel zu dieser Serie natürlich als Vergleich bringen kann.
Ja.
Die Parallelen, die zur Serie gezogen werden, sind sehr subtil und das hat mir gefallen.
Mhm.
Crockett's Lieblingsband sind die Allman Brothers, was er an einer Stelle erwähnt. Das ist in der Serie auch die Lieblingsserie von Don Johnsons Charakter, Sonny Crockett. In the Air Tonight, jeder Miami Vice Fan wird natürlich, als dieser Song in einem Cover erscheint, wird sofort Erinnerungen an die alte Serie haben. Deswegen finde ich es auch gut, weil Jan Hammer, der damals die Musik von Miami Vice Theme und so gemacht hat und komponiert hat,
ja,
der wurde angefragt und der hatte keinen Bock. Und auch James Edward Olmos, der damals Castillo, den Polizeichef, gespielt hat, wurde mhm. angefragt. Und ich finde es so cool, dass die keinen Bock hatten und dass keiner von dieser alten Serie irgendwie eine Verbindung hier zu dem Film mitspielt, weil das hätte mir nicht gefallen. Aber ich erwarte bei Miami Vice zwei Stilikonen, die gefährliche Deals vor skrupellosen Gangstern irgendwie fingieren, Schießereien, Verfolgungsjagden. Und genau das kriege ich auch. Auch wenn es andere Schauspieler sind, andere Tonalität, eine düstere Szenerie, viel ernster und so, ist es trotzdem das, was ich hier kriege. Ich habe Probleme, weil sich Michael Mann zu sehr auf Character Building und Beziehungsgeflecht konzentriert. Und dem wird ein bisschen zu viel Raum gegeben.
Aber Character Building, wirklich?
Naja, dieses von wegen so, ja, weißt du, dieses getriebene Vergangenheit, diese Liebesgeschichte und so.
Nee, aber
da passiert
auch gerade das, was seine Vergangenheit anwendet, weil da muss ich echt widersprechen, weil ich finde, gerade was jetzt die Figur von Sonny angeht, das ist für mich zum Teil so lückenhaft, was so eben seine Vergangenheit angeht. Ich kann die Figur gar nicht richtig greifen, weil einerseits so angedeutet wird, dass er eine lange Vergangenheit schon bei der Polizei hat. Das ist ja eh auch sowas, ne? Die fahren die dicksten Autos, krassesten Boote und scheinen es echt gut zu gehen, können sich sonst was rauslassen bei der Polizei. Ergo, die haben da einen hohen Status. Ey, und dann können sie aber plötzlich das noch und das noch und das noch so und dann gehen sie plötzlich wie so ein SWAT-Team ab und Nahkampf auch kein Problem und
klar,
sind halt die krassesten Typen. Und ich konnte mir das Ding ausschließlich darüber vor mir selbst rechtfertigen, so, ja okay, weil in der Serie waren die auch krass. Weil ich habe hier so, was das angeht, null Backstory bekommen. Und ich brauche jetzt nicht aufgedröselt bekommen, was der für eine krasse Militärkarriere hinter sich hat. Aber das wurde halt alles einfach so als so selbstverständlich verkauft. Und ich hatte an manchen Stellen eben echt Probleme, die Figur überhaupt zu verstehen.
Aber wo hast du bei Bruce Willis, bei John McClane, bei dem ersten Teil, wo hast du denn eine Backstory von ihm? Also er hat ja auch mega Skills und so weiter. Und
rettet. Ja, aber das ist jetzt genau das Ding. Du vergleichst jetzt halt so einen 80s-Film mit dem hier. Ja, und du hast ja gerade auch erzählt, dass der hier einiges anders macht als in 80s, ja auch gezielt.
Mhm.
Warum soll man da jetzt die gleichen Maßstäbe anwenden?
Ich gehe jetzt nicht von der Zeit aus, sondern vom Genre halt so. Also bei Action und Krimis brauchst du jetzt nicht unbedingt eine Backstory von dem, warum der Held jetzt so.
Ich brauch die Backstory auch nicht, aber es ging ja in die andere Richtung. Ich fand es dann irgendwann unglaubwürdig, was der noch alles kann.
Okay.
Also weißt du, so der fitteste Mensch auf dem Planet, der dann aber eben übelst Kohle hat, aber eigentlich bei der Polizei ist, undercover ist und irgendwie alles läuft halt so. Also weißt du, der hat ja auch keine Fehler wirklich. Also klar, er guckt traurig aus der Wäsche, weil das Zwischenmenschliche nicht so läuft.
Ja, siehst du.
Und das wurde für mich dann auch, ich meine, an manchen Stellen musste ich halt echt laut loslachen, weil manche Dialogzeilen, Alter, wo ich dachte so, das ist ja pilcheresk, Alter.
Ich fand auch den Score super, aber wie gesagt, die Liebesszenen, wie die teilweise von der Musik untermalt worden sind, da wird's dann unangenehm.
Ey, diese Line, bla bla bla, life is short, time is luck. Und dann heißt es ja irgendwann am Ende, we ran out of time.
Die findest du scheiße?
Die
habe ich als Tattoo.
Ja.
Bist du mein Tattoo genau. Gerade?
Hast du die nächste dann auch, Alter, wo er sagt, probability is like gravity and you cannot negotiate with gravity.
Die habe ich auch. Überm Schritt.
Alter. Ja gut, da passt.
Ey. Na, oder? Gravity und so? Verstehst du?
Ja, kannst du direkt auf die Eier tätowieren, Alter.
Da passt. Geil.
Fuck.
Gebe ich dir recht und das geht.
Das ist schon
diese
cheesy,
ganze, also diese ganze Timeline mit dieser Liebesgeschichte geht definitiv zulasten des Pacings. Da kann man nichts anderes sagen. Das ist auch mein Kritikpunkt. Der ist mit 132 Minuten, zieht er sich im Mittelteil extrem. Dadurch, dass die Actionsequenzen natürlich auch sehr akzentuiert sind und jetzt nicht den ganzen Film übergeballert wird, so wie bei Heat zum Beispiel, wo du durchgängig Action hast, sind halt 132 Minuten zu lang. Und das ist halt keine 45-Minuten-Folge, wo du mal ein, zwei Action-Momente hast und das ist cool.
Ja.
Sondern es ist ein Film, der geht 132 Minuten und dafür wird hier zu wenig von diesen Ballereien gebietet.
Und nee, das viel ist von diesen nicht wirklich ein Actionfilm per se. Und was ich auch ein bisschen schade fand, dass es in meinen Augen zu wenig Szenen gab, wo die sich um die Partnerschaft zwischen Sunny und, wie hieß er? Rico, hier im Film.
Aber es kommt rüber, dass die für sich ins Feuer gehen würden.
Deswegen sage ich das, weil es kommt in den paar Szenen, wo das vorkommt, spielen die das so geil, dass du sofort merkst, okay, ne, die vertrauen sich hundertprozentig, ja. So eben der eine würde für den anderen alles machen.
Ja.
Und deswegen wollte ich noch mehr davon sehen, weil das für mich so gut funktioniert hat, weißt du? Ich finde es schade, dass sie die Schiene nicht noch ein bisschen mehr bedient haben, dass die hätten auch gerne mal zusammen irgendwie ein bisschen in Action kommen können. Das war wirklich alles sehr überschaubar.
Ja, klar. Und aber wenn Action passiert ist, dann ist die schon geil in Szene gesetzt worden.
Ja, das sowieso, klar.
Aber ich gebe dir recht. Schon. Also das, was du jetzt hier kritisierst, kann ich nachvollziehen.
Okay.
Und es ist halt wirklich Style over Substance to the fullest. Also,
ja, deswegen verstehe ich diesen Videolook nicht.
Alter. Das aber war die Serie auch schon.
Ja, ja.
Die war ja auch nicht anders. Ohne. Das war auch keine Charakterzeichnung.
Ja. Aber also die mussten natürlich optisch so drehen, wie sie damals gedreht haben. Aber er hätte das Ding nicht so drehen müssen, das verstehe ich.
Ja.
Ich verstehe den Look nicht wirklich.
Okay. Also der Look ist nicht das Problem, finde ich, bei Miami Vice, sondern das Problem bei Michael Mann ist meistens tatsächlich die Charakterzeichnung der Figuren.
Mhm.
Du weißt ja auch nicht wirklich, wie Tom Cruise in Collateral, wie er tickt. Da wird ja wenig über die Figuren preisgegeben.
Ja, der funktioniert
für mich. Du weißt ja nur, der ist ein Killer.
Ja, der funktioniert für mich aber irgendwie auch besser.
Ja, klar. Ist auch ein besserer Film. Also ja, jetzt mal
aber eben, Frage. Der schweift auch nicht so oft ab, finde ich.
Ich sage ja, genau. Das ist dieses Pacing-Ding. Da hat Miami Vice das Problem, dass der Probleme mit dem Pacing hat und dass der bestimmten Charakteren zu viel Raum gibt, wo die halt uninteressant sind für den Zuschauer.
Mhm.
Da kommt der Film so ein bisschen ins Holpern.
Ja. Ja gut, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht noch ein paar Szenen geplant hatten, die sie dann eben nicht drehen konnten oder dass hier was weggefallen ist und so, weil nachdem ich hier so ein bisschen was nachgelesen habe, gab es da auch die ein oder andere Erklärung für.
Hast du gelesen?
Trotzdem muss man sich ja aufs Endergebnis konzentrieren und das ist halt in meinen Augen kein wirklich runder Film.
Ja, man kann ihn schon als durchwachsen bezeichnen, aber ich mochte ihn trotzdem und mag ihn auch immer noch. Hast du den Funfact gelesen mit der verdeckten Ermittlung?
Ja.
Wo Colin Farrell sich auf die Rolle vorbereitet hat, die fand ich schon ziemlich geil.
Ja, er gab ein paar ganz interessante Infos, fand ich.
Ja, weil er durfte als verdeckter Ermittler Luft schnuppern und Farrell wurde in so einen gefakten Deal vermeintlich in Gefahr gebracht. Und er dachte wirklich, es wäre alles real so und die sind gerade erst.
Ja, das ist ja das Ding, er wusste ja nicht, dass es gefaked ist.
Er wusste nicht, dass es gefaked ist und die haben halt gesagt, ja, ey, bist du irgendwie verkabelt und so hin und her, wir ballern dich über den Haufen, wenn du verkabelt bist. Und er riss sich halt irgendwie das T-Shirt runter und so und hat gesagt, hey, ich bin nicht verkabelt und so, hier, guck. Und dann am nächsten Tag kam ihm erst so, nachdem er irgendwie die ganze Nacht nicht durchschlafen konnte, weil er dachte, er war vor der Eliminierung, haben die am nächsten Tag erst gesagt, ja ey, das sind alles Schauspieler, das ist alles fingiert gewesen, die wussten Bescheid.
Ja, anscheinend kam es ja gar nicht dazu, dass sie das erst am nächsten Tag auflösen konnten, weil das war der Plan, ne? So, wir lassen den eine Nacht zappeln und decken das morgen auf. Und er ist aber eben, konnte nicht pennen, ist gar nicht klargekommen, ist da nochmal hingefahren und dann mussten sie es halt aufdecken.
Genau so war das. Hammerharte.
Naja, total krass. Was ich gelesen habe, was ich auch so abgefahren fand, dass Jamie Foxx überhaupt die Idee hatte, dass der auf einer Party für Ali zu Michael Mann hingegangen ist und ihm diese Idee quasi gepitcht hat.
Stimmt.
Miami Vice nochmal aufzugreifen und dass das so überhaupt erst zustande kam. Und dass ausgerechnet er dann solche Allüren an den Tag gelegt hat, das fand ich so hart unsympathisch. Also auch wenn ich mich immer, ne, ich versuche das immer mit Vorsicht zu genießen, was man dann so liest, erst recht in diesen Trivia-Facts, aber Fakt ist, er hat zwischen dem Casting und dem Start der Produktion den Oscar bekommen.
Für Ray.
Mhm. Jetzt war da natürlich schon verhandelt, heißt es gab schon Verträge und laut Vertrag hat er halt weniger bekommen als Colin Farrell.
Mhm.
Fand ich übrigens auch interessant, dass sie in Europa Colin Farrell als Top-Billing hatten und den USA Amerika Jamie Foxx. Ja.
Auf jeden Fall.
So, und laut Vertrag hat er eben immer noch weniger bekommen. Also stellt er sich hin und sagt so, jetzt zwischen Oscar, jetzt will ich mehr.
Hm.
Jetzt ging das produktionstechnisch halt nur so, dass Colin Farrell weniger bekommen hat. Jamie Foxx daraufhin mehr. Was schon mal hammer uncool ist, Alter. Du kannst dich als Kollege nicht hinstellen und sagen, ich will mehr und ist auch fein für mich, wenn der weniger kriegt.
Ja, vor allem den kriegt man durch den Oscar jetzt automatisch mehr.
Na klar, dein Markt, ne, logisch, dein Marktwert schießt natürlich nach oben.
Aber da haben wir ja schon.
Aber dann, das ging ja noch weiter. Ja. Dann wollte der nicht mit einem Linienflug fliegen. So, mussten sie Privatjets für den Trottel organisieren. Alter, was geht denn ab? Dann hat der Allüren an den Tag gelegt, gesagt, ich drehe keine Szene auf einem Boot oder einem Flugzeug. Mhm. Alles klar, nochmal, du musst ja den ganzen Dreh umstellen, Alter.
Das ist bescheid.
Und dann hatten sie ja noch diesen Stress irgendwie, als sie in der Dominikanischen Republik gedreht haben, dass da plötzlich Schüsse am Set gefallen sind und niemand so richtig wusste, was los ist. Jamie Foxx natürlich Schiss bekommen, Sachen zusammengepackt, abgehauen. Und war dann erstmal wieder in den USA und dann mussten sie erstmal den wieder rankarren und das war ein Riesengeficke, hat alles verzögert und. Mhm. So, und dann mussten sie halt dadurch das ursprünglich geplante Ende ändern, weil Jamie Foxx sich daraufhin halt geweigert hat, außerhalb der USA zu drehen. Das ursprüngliche Ende hätte halt in Uruguay stattfinden sollen. Jetzt müssen das ganze Ding umschreiben, weil Jamie Foxx Allüren hat.
Alter. Ja, ist wirklich unglaublich.
Das ist ein Vollidiot.
Aber erinnere dich mal, was ich gesagt habe, Robert De Niro und Taxi Driver, weil in der Zeit, wo sich die Dreharbeiten und die Finanzierung so hingezogen hat, hat er auch den Oscar gekriegt für Der Pate. Mhm. Und er hat gesagt, pass auf, wir haben eine Gage ausgemacht.
Deal ist ein Deal, Alter.
Deal ist ein Deal. Eben. Wir hatten Engagement, weil ich den Oscar habe oder nicht, ist scheißegal.
Finde ich auch.
Ich arbeite für das Geld, für das wir hier ein Geschäft gemacht haben. Fertig.
Deswegen finde ich ja das, was man das hier über Generation. Jamie Foxx liest, so hart unsympathisch. Ey, das ist wirklich uncool. Aber gut, das heißt so.
Ja, was ich jetzt komisch finde, ist, weil er die Idee ursprünglich Michael Mann gepitcht hat, war er dann von Anfang an auch als Hauptdarsteller im Gespräch, weil hier waren ja mehrere Leute schon unterwegs, so bei für Crockett und für Tubbs.
Ja, aber eben, die waren im Gespräch, das kann ja sein, dass die sich immer Jamie Foxx gewünscht haben, aber der Herr wird natürlich auch, also wenn der schon so drauf ist, dann wird der auch entsprechend verhandelt haben.
Dann hat man sich eventuell Alternativen überlegt.
Nein, das ist ja nie so, Alter, stell dir mal vor, du kannst ja nicht die ganze Produktion an einer Person aufhängen.
Das, nee, aber wenn du jetzt der Erste bist.
Es gibt immer einen Backup-Plan und du guckst dir immer mehrere Leute an, bis dann unterschrieben wurde.
Okay.
Du verhandelst, da wird auf so einem Level mit den A-Listern wird natürlich parallel mit anderen Leuten auch verhandelt, bis da irgendwie was eingetütet ist. Weil du hast ja immer Termingedöns, Gagengedöns und. Mhm. Und ja, der wird gewusst haben, dass zu dem Zeitpunkt, wenn es deine Pre-Production war, wird der gewusst haben, dass Ray was wird. Mhm. Vielleicht hat er entsprechend gleich gepokert. So. Also wer weiß. Aber ja, ich habe auch gelesen, dass da noch andere Leute im Gespräch waren. Für beide Rollen, ne?
Ja, für Crockett und für Tubbs. Ja. Aber für Tubbs ist so Klischee. Ey. Wenn ich dich fragen würde, rat mal, welche Schauspieler da im Gespräch wären, wärst du wahrscheinlich früher oder später auf die drei gekommen. Die ich hier rausgeschrieben habe.
Ja, ist übel, ne?
Will Smith, Denzel Washington und Samuel L. Jackson, also. Mhm. Wer sonst? Aber für Crockett haben wir eine bunte Mische.
Ja, wobei auch da für die damalige Zeit halt auch A-List, also von Matthew McConaughey vielleicht mal abgesehen, Tom Cruise und Brad Pitt waren halt auch einfach die Cash-Cows zu der Zeit, ne?
Auf jeden Fall. Zwischen 2000 und 2010 waren das wirklich die Stars.
Tja.
Aber laut Don Johnson, der auch von vornherein abgelehnt hat, nochmal in die Rolle zu schnüpfen, weil er gesagt hat, das Kapitel hat sich erledigt, also ich bin da raus. Der hat angeblich Pharrell vorgeschlagen.
Mhm, hab ich gesagt. Auch gelesen, ja.
Fragt ihn nochmal. Ja. Aber du bist ja, wissen wir ja, du bist ja jetzt kein Riesenfan von ihm jetzt, außer The Lobster, war ja die große Überraschung. Was war hier? Störend oder?
Nicht störend, aber auch hier wieder für mich nicht so, dass es positiv raussteht. Mhm. Dass ich irgendwie das Gefühl habe, ja, Alter, so, das ist so und nicht anders, weißt du? Das ist halt auch da. Ich finde, der macht vieles super ähnlich und klar, so eins seiner Dinger ist halt eben hier mit Dackelblick aufs Meer rausgucken.
Mit Dackelblick aufs Meer rausgucken. Ja, das ist deine Special Skills, Colin.
Genau.
Steht so im Lebenslauf, steht das drin, so bei besonderen Eigenschaften.
Ja. Kann ich super.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich find schon cool, dass er den Stil von Don Johnson so ein bisschen übernommen hat, aber variiert hat, hat sich einen Schnäuzer wachsen lassen, den Don Johnson niemals hatte und so ein bisschen der Look, ja, der aber nicht so. Er hat
natürlich auch andere Haare und so.
Ja, natürlich hat er andere Haare. Aber er hat ihn jetzt nicht komplett kopiert, hat sich jetzt nicht das Jackett hochgekrempelt oder so, sondern er hat schon ein bisschen anderen Look
gehabt. Ja, klar.
Fand ich schon gut.
Nee, wobei, ne, muss man schon auch dazu sagen, die haben das hier nicht in den 80ern angesiedelt.
Nee, ist klar.
Das spielt in der heutigen Zeit, deswegen ist Sakko hochkrempeln.
Das wäre einer, der auf jeden Fall ein bisschen hinterher ist von der Mode.
Ja, oder schon einfach gleich so ein Hipster, ein ganz früher.
Ja, das stimmt.
Ja, interessant finde ich aber, dass gerade er anscheinend im Interview gesagt hat, dass er diesen Film nicht wirklich mochte.
Richtig.
Nachdem sie ihn gedreht hatten und er ihn gesehen hatte, war er nämlich auch bei dem Prädikat Style over Substance. Und da sind wir, glaube ich, alle. Es ist wirklich...
Ja, das ist es auch.
Oftmals ein bisschen zu viel davon.
Das ist es auch. Und der ist zu lang und der ist ein bisschen... Also für Style over Substance sind 132 Minuten einfach zu lang. Ansonsten komme ich auch gut über den Film rüber, wenn das die Prämisse ist.
Ja, ja, vor allem, wenn du überlegst, dass der halt ursprünglich irgendwie 150 Minuten lang war.
Ja, Mann, den haben die noch gekürzt.
Ja, aber dass ausgerechnet Colin Farrell sagt, wir wussten, dass es kein Lethal Weapon wird, habe ich mir gedacht, Alter, da wolltet ihr hin, really? Also da ist nicht viel von zu sehen im
außer,
fertigen Film.
Außer die Buddy-Konstellation gibt's da nicht viel. Nee, wirklich, die haben Lethal Weapon meinert. Witzig.
Ja, wer weiß, was er dachte, was er da dreht. Vielleicht, siehst du, vielleicht war, hat er das total comedy-mäßig angelegt.
Vielleicht, siehst du? Der Dackelblick aufs Meer war mehr so ein...
Hochironisch.
War mehr so ein hochironischer Moment. Ach so, war gar nicht ironisch gemeint.
Ups. Plötzlich liegt da cheesy Mucke drunter. Hm.
Ja. Scheiße.
Tja.
Jo.
Colin Farrell.
Got good taste in comedy, kid.
Absolut.
Läuft.
Nochmal Davids Version von In the Air Tonight.
Aber sag mal, was hatte das denn, weil ich habe das auch gelesen, dass sich alle freuen, juhu, wieder In the Air Tonight. Ich freue mich immer über den Song, aber was hat der in der Serie für eine Rolle gespielt?
Das ist eine der legendärsten Szenen in der Serie, wo auf dem Motorboot, wo auch Sonny Crockett einfach nur durch die Gegend fährt und da läuft In the Air Tonight so, im Hintergrund siehst du einen Sonnenaufgang. Und das ist eine der legendärsten Szenen und eine der erfolgreichsten Songs vom Soundtrack von Miami Vice.
Aber was ist daran legendär? Er fährt nur in der Gegend rum.
Ja, aber diese Szenerie, dieses Bild damals untermalt von In the Air Tonight, Phil Collins, das war so eins.
Macht er dann zumindest auch den Mike Tyson mit Air Drumming?
Nee, den macht er nicht. Dann würde er das Lenkrad loslassen und würde, weiß ich, wohin fahren mit dem. Das,
wie, ist ja, der ist doch Sonny Crockett, Alter. Der muss doch freihändig fahren können. Was ist da los?
Womit lenkt er?
Mit seinem Schwanz.
Du sagst es auch noch. Ich wusste, dass du auch wieder
der empörte Guest, ey, wie lustig.
Mit seinem Schwanz. Genau. Macht Air Drum und spielt Mundharmonika. Dazu. Das ist das Bild. Das ist die legendäre Szene.
Das wäre ein Poster. Wie geil.
Ja.
Ja. Hey, du, also wenn Orlando Bloom nackt auf einem Paddleboard stehen kann, dann kann Don Johnson...
Während er Katy Perry paddeln lässt, ja, das ist ja auch schon was wert.
Ach so, ich dachte, er paddelt.
Nee, sie paddelt und er sitzt einfach vorne nackt. Sie steht und paddelt.
Ja, siehst du, dann kann Don Johnson doch auch nackt sein Motorboot lenken.
Klar, wieso nicht?
Ah.
Na gut.
Okay, ja gut, ich habe eine ungefähre Vorstellung, wo du gelandet bist, aber ich glaube trotzdem, dass du dir eine Ecke besser fandest. Ich weiß es nicht.
Ja, ich kann es mir auch vorstellen, dass wo du ungefähr gelandet bist. Also, ja, ich denke schon. Das wird es hoffentlich sein.
Also ich meine, du würdest den ja wahrscheinlich trotzdem empfehlen, ne?
Ja, aber ich kann verstehen, wenn nicht alle den mögen. Das ist so ein Film, wo ich, das ist jetzt so ein Film, wo ich, es gibt so, weißt ja, es gibt Filme, wo ich nicht nachvollziehen kann, dass jemand den hasst.
Mhm.
Und dann gibt es Filme, wo ich nachvollziehen kann, wenn man den nicht mag. Und ich kann hier verstehen, dass Miami Vice Fans von damals diesen Film nicht mögen. Ich kann aber verstehen, dass Leute, die mit Miami Vice nichts am Hut haben, den Film nicht mögen. Das ist für mich, bei der Geschichte ist mir das okay.
Mhm.
Aber wenn einer jetzt zum Beispiel gegen Collateral oder Heat irgendwas sagt, das sind schon so Michael Mann-Filme, wo ich eher sage, so, okay, hier.
Nein, also bei Heat.
Ihr seid ja einfach doof.
Heat, weißt du, bin ich bei 10 Punkten. Das, also, wie kann man den nicht gut finden?
Ja, das sind auch beides bessere Filme als mal, also ohne Frage jetzt. Also, da müssen wir uns nicht drüber streiten, aber ich mag ihn trotzdem.
Okay.
Auch John Ortiz, so, ich finde es halt so geil, dass die Bösen sind halt wirklich böse, sind halt Arschlöcher. Da hast du halt keine Grautöne oder so, sondern du hast halt wirklich, du hast die Verbrecher und du hast die Guten, die Cops.
Ja, ja.
Das ist so dieses Klassische und das mag ich halt so.
Ja, wobei eben, dafür ist er halt in anderen Bereichen weniger schnörkellos, ne? Das ist gerade, wenn es hier um diese Love-Interest-Nummer geht.
Ohne Frage, ja. Ja, auch so die Nummer mit Naomi Harris und Jamie Foxx hat es auch nicht gebraucht. Also er hätte sich auch um seine Partnerin Sorgen machen können, wenn die nicht zusammen wären.
Stimmt.
Besser?
Ja. Ja, gut. Ist die Frage, ob es die ganze Figur überhaupt gebraucht hätte, aber klar, das ist dann auch wieder so ein Spannungselement, aber du weißt ja. Probability is like gravity.
Genau, aber das sind tatsächlich die Figuren, die auch aus der Serie genommen worden sind. Das heißt, diese Gina und diese beiden Frauenpersonen.
Ach so, die gab es da auch.
Genau, ne? Und Zito, den Justin Theroux spielt, das ist halt wirklich seine Crew aus Miami Vice.
Ach, okay.
Deswegen machen die schon alle Sinn.
Okay, siehst du, das habe ich natürlich nicht mehr zusammenbekommen.
Und du hast in einem Film entfaltest du diese Charaktere natürlich, aber in einer Serie hattest du natürlich Folgen, wo bestimmter von denen ins Zentrum gerückt worden ist, weil irgendwas passiert ist.
Ja, aber dann ist doch hier diese, gerade die Figur von Justin Theroux ist ja wirklich so Makulatur.
Ja, aber er ist natürlich auch keine Hauptfigur in der Serie. Ja, aber da hast du 500, da hast du 150 Folgen, wo er dann natürlich mal ein bisschen mehr spielt.
Ey, nenn mir mal eine Szene, wo der wichtig ist.
Na, der sorgt für die Ausrüstung da in einer Szene.
Ja, aber der ist doch nur immer anwesend. Also der hat ja nie wirklich eine tragende Funktion.
Der hilft denen. Der ist Helfer.
Der Helfer.
Was wäre die Welt ohne Helfer? Helferleins.
Freund und Helfer.
So, Punkte, Miami Vice.
Ja, die sind durchwachsen.
Ja.
6,0 auf IMDb. Metascore ist bei 65. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 5,6 von 10. Das ist hart. Und vom Publikum 3 von 5. Das ist auch nicht uneingeschränkt positiv. Letterboxd 3,2.
Ja, ist alles nicht so doll. Eher Mittelfeld und in dem Bereich.
Jetzt dann rate ich mal zuerst bei dir. Ich sag, du bist bei 7,5.
Wieder richtig, Junge.
Ach, das läuft ja wie ein Länderspiel hier. So, jetzt du.
Kann sein, dass ich zu hoch bin, aber ich sag eine 7.
Tja, bist du zu hoch. Ich bin bei 6,5.
6,5, siehst du.
Siehst du.
Diesmal falsch tendiert.
Ja, so viel zu Miami Vice.
Ist natürlich auch Crime, man hätte ich doch alleine schon deswegen einen halben Punkt nochmal runtergehen sollen von der U-Bewertung. Ganz vergessen. Naja. Ja, so viel zu Miami Vice. Danke, Rico.
Ja, ich fand's trotz allem cool, den nochmal zu sehen. Weil das, bei mir war das schon auch wieder sehr, sehr lange her und ich fand den damals noch einen Ticken schlechter. Deswegen, ja, vielleicht, wenn ich den dann 50 Mal gesehen habe, dann feiere ich ihn.
Das klingt doch versöhnlich. Okay. Dann machen wir weiter. Und wir haben heute viele Indie-B-Trash-Filme auf dem Radar. Deswegen mache ich weiter mit dem nächsten. Ein sehr kleiner, fast schon Studentenfilm, kann man sagen. Aus dem Jahr 1995. Namens Braveheart.
Naja, ganz kleines Projekt.
IMDb Top-Rated Movie Nummer 83.
Geil.
Und nach seiner Regiearbeit für Der Mann ohne Gesicht das zweite Regieprojekt von Hauptdarsteller Mel Gibson.
Fett.
Geil, oder?
Alter, Braveheart, schon wieder der hier.
A good old-fashioned brawl, a Donnybrook.
A Donnybrook.
Das ist ein Brawl, das kann man nicht anders sagen, ja.
Ja, Alter. Es ist so fett, Alter. Und der Soundtrack und.
Hier gibt es einiges zu erwähnen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, klar, hier Soundtrack. Großartig.
Nah am Dudelsack, ja.
Weil der Soundtrack auch nur aus dem Dudelsack klingen besteht. Alter, wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen?
Ach komm, aber nee, natürlich
sag,
nicht.
Sag David, der sag mal war... Dudelsack bringt, der organisiert dir einen Dudelsack hier und macht den nächsten Sound, ich schwör's dir.
Ja, aber geil, Alter, dann irgendwann laden wir James Horner ein.
Auf jeden Fall.
Oder der doch, war der für die Musik verantwortlich?
James Horner? Weiß ich nicht. Musik habe ich mir nicht rausgeschrieben, ehrlich gesagt.
Oh, Alter, das ist so ein krasser Soundtrack. War das, James? Ich gucke nach.
Best Sound war nominiert. Ich habe gerade geguckt, 5 Oscars gab es von 10 Nominierungen. Mhm. Best Picture, Best Director, Best Cinematography, Best Make-up und Best Sound war nominiert. Insofern kannst du das gerne mal recherchieren, wer da für die Musik zuständig war. Ich habe es vergessen.
Ja, wobei, wenn Mitte der 90er Best Sound nominiert ist, ist das ja nicht der Score oder die Musik, ne?
Ach nee, stimmt. Sound ist ja nicht, genau, Sound ist ja nicht Score, sondern Sound sind ja die, ist ja die Kulisse und die.
Ja.
Und das, was so aus den 7.1 Boxen rauskommt. Korrekt. Autor des Drehbuchs.
Ja, Best Music war auch nominiert. Best Music Original Dramatic Score hieß das damals.
Achso, das war eine von 10 Nominierungen. Wer war das?
James Horner.
Es war James Horner. Hätte selber im Quiz richtig gut gepunktet, Freundchen.
Ja, einmal richtig geraten.
Bravissimo.
Nee, weiß ich wirklich, weil das Braveheart ist ja auch sowas, wenn du mal Klassikradio anmachst, ey, dann kommt relativ schnell Braveheart.
Ja, das stimmt. Und selbst die Leute, die sich nur ganz gewählt irgendwelche Score-CDs gekauft haben, vielleicht Herr der Ringe oder so maximal, aber Braveheart steht schon auch bei vielen im Regal so als Score.
Schon sehr episch.
Das ist episch. Und das war ja noch, wir dürfen nicht vergessen, das war noch vor Gladiator und Alexander und Troja und so. Da wurden, diese Art von Filmen wurde Ewigkeiten nicht gemacht so. Das ist halt so diese historischen Monumentalfilme in dem Maß.
Das stimmt.
Hat da schon Eier bewiesen, also.
Ja.
Das war nicht mehr in Mode.
Oh, und ich weiß noch, für mich einer der ersten Filme, wo ich neu auf die Welt gekommen bin, was englische Dialekte angeht. Alter Falter, ey, das war also ohne Untertitel unmachbar.
Das stimmt, ja. Der Autor des Ganzen war Randall Wallace, wie er passenderweise heißt, weil unser Hauptcharakter heißt ja William Wallace, sind aber nicht verschwägert oder verwandt in sämtlichen Generationen irgendwie zurückverfolgt, also da ist keine Verwandtschaft. Aber der hat die Drehbücher unter anderem geschrieben von Der Mann mit der eisernen Maske, von dieser neuen Version mit Leonardo DiCaprio.
Juhu.
Und Pearl Harbor.
Ach du Scheiße.
Also der Autor war das.
Aber warte mal, der sorgt für Braveheart. Der hat hier auch das Drehbuch geschrieben oder die Romanvorlage?
Nee, der hat das Drehbuch geschrieben von Braveheart.
Okay. Aber das basiert nicht auf dem Roman.
Basiert nicht auf einem bestimmten Roman oder auf dem Buch, sondern es basiert auf der Lebensgeschichte von William Wallace, die sehr verändert worden ist für diesen Film. So viel kann man verraten. Also in verschiedenen Listen über wie akkurat ist dieser Film historisch gesehen.
Ja gut, ja.
Ist dieser Film auf jeden Fall immer ganz weit oben in den Charts überhaupt nicht akkurat.
Mhm.
Und da taucht er öfter mal auf. Kommen wir zur Story. Mhm. Wie lange ist er das denn gesehen hast? Das würde mich mal interessieren.
Ich habe den so Anfang der 2000er, glaube ich, das letzte Mal gesehen.
Lange.
Ja.
Okay. Wir sind im 14. Jahrhundert und befinden uns in Schottland. Da lebt William Wallace im von englischen Soldaten tyrannisierenden, in den von englischen Soldaten tyrannisierenden Highlands. Weil die Engländer sitzen in Schottland, schicken ihre Soldaten raus und terrorisieren, kontrollieren die Dörfer. Und sein Vater ist ein Rebell. Und als er rauszieht, um so eine englische Soldatensiedlung anzugreifen, wird er tot zurückgebracht. William Wallace ist immer noch klein, ist ein kleiner Junge. Und der bekommt halt mit, wie sein Vater begraben wird, aufgrund seiner Rebellentätigkeit. Ab diesem Zeitpunkt wächst er auf bei seinem Onkel. Der wird gespielt von Brian Cox.
Stimmt, ja, Mann.
Und lernt bei ihm die Kunst der Waffe, lernt sich zu verteidigen. Aber er zieht ihn schon auf mit harter Hand.
Mhm.
Das heißt, früh ins Bett und so hin und der Disziplin. Und also sein Onkel Argyll ist auf jeden Fall...
Früh ins Bett.
Ja, genau.
Ganz wichtig. Ja. Kleiner Schotte muss früh ins Bett.
Richtig. Und er verliebt sich auch relativ früh in die wunderschöne Murren. Dann gibt's einen Sprung. Nicht ganz so muskulös rauskommen wie Arnold Schwarzenegger und Conan. Aber immerhin ein stattlicher Mel Gibson. Er heiratet im Erwachsenenalter heimlich seine Murren. Und Wallace sagt, trotz des Todes seines Vaters hat er keine Rachegelüste. Obwohl die Engländer immer mehr dieses Land terrorisieren, weil der König von England nämlich auch das Gesetz erlassen hat, dass frisch vermählte Bräute von englischen Soldaten gerne auch mal bestiegen werden dürfen, ohne irgendwie um Erlaubnis zu bitten. Und deswegen reiten die ein bei irgendwelchen Hochzeiten und entführen irgendwelche Bräute. Aber selbst das sagt er, er will sich in diese Geschichte nicht einmischen, er will mit Politik nichts am Hut haben, will einfach nur in Ruhe mit ihr leben und sich von Kämpfen und Konflikten irgendwie raushalten. Und dann passiert allerdings eine Situation, dass englische Soldaten Murren versuchen zu vergewaltigen, seine Frau. Und dann eskaliert die Situation und Wallace ruft dann zur Revolte gegen König Edward und seine englischen Truppen auf. Und das steigert sich dann, indem er am Ende für ein unabhängiges Schottland kämpft.
Ja.
So kann man die Story umfassen, ohne viel zu spoilern.
Nee, das ist schon sehr kurz zusammengefasst, glaube ich.
Ja, denke ich auch. Es passiert natürlich eine Menge, aber es sind große Gefühle und große Schlachten. Und es ist ein großer Film. Und Gibson wollte die Hauptrolle ursprünglich gar nicht übernehmen, weil er war, verglichen zu der historischen Figur, da haben wir schon mal die erste Abweichung, war ja 10 bis 20 Jahre zu alt. Und da hat er schon gesagt damals, der ist viel zu alt für die Rolle. Eigentlich ist das keine coole Idee.
Haben wir schon mal gelesen über ihn, ne? Dass er eine Rolle abgesagt hat, weil er sich zu alt fand. Für.
Genau, also der war da realistisch genug, dass er gesagt hat, er führt zwar Regie, aber er hätte gerne, Jason Patrick hat er damals im Kopf gehabt, der von Speed 2, den er gerne dazu ziehen würde. Paramount allerdings hat gesagt, die finanzieren den Film gerne, aber die wollen ihn in der Hauptrolle sehen. Weil er natürlich gerade ein Star war und Zug fährt und hat gesagt, wir machen es aber nicht unter den Umständen, dass Jason Patrick die Hauptrolle übernimmt, sondern wie wir es machen, wenn du die Hauptrolle übernimmst. Das heißt, da muss der einen Kompromiss eingehen. Aber man muss echt sagen, der füllt diesen William Wallace mit solcher Leidenschaft aus, das ist echt eine Wonne, Alter, das ist so großartig. Es gibt eine Szene, ich verrate nicht welche, aber er wird halt von jemandem verraten. Ey, und wie du in seinen Augen siehst, dass für ihn gerade die Welt zusammenbricht in diesem Moment, so wo er verraten wurde und so. Und er spielt das wirklich sehr leidenschaftlich. Ich mochte das sehr, wie er das, wie er diesen Charakter darstellt. Also das ist großartig.
Ja, ging mir auch so.
Ja, muss man ihm schon lassen. Das ist
deswegen, also das wirkt hier überhaupt nicht lustlos, ne? Weil dieser Fakt, es klingt ja so, als hätte er sich hier überreden lassen und dann, ja mein Gott, dann spiele ich das Ding halt irgendwie runter. der ist hier schon mit Leib und Seele dabei.
Absolut. Der hat sich richtig reingegangen. Und das ist krass, was er hinter der Kamera und vor der Kamera gleichzeitig hingelegt hat, weil der inszeniert diese Schlachten wirklich brutal und dreckig, wie die sind. Der hat 1600 Statisten geholt. Gab zwar ein paar Reshots, die dann notwendig waren, weil ein paar Statisten wieder ihre Sonnenbrillen auf hatten oder Armbanduhren dran hatten, so dieser Klassiker.
Ach echt?
Dass man sagen muss, da sind ein paar Schlachtenszenen, die nochmal neu gedreht werden mussten.
Ja, die Kostümabteilung aber ordentlich gepennt, ey.
Die haben richtig gepennt. Und dann mussten die teilweise auch so die gegenseitigen Outfits tauschen, weil die zu wenig Komparsen hatten. Mhm. Das heißt, wenn du siehst, dass die aufeinander zurennen, sind das teilweise die gleichen Statisten, weil die dann einfach den Gegenshot...
Die hatten zu wenig Kostüme.
Die hatten
nicht zu wenig Komparsen.
Nee, die hatten zu wenig Komparsen.
Hä, wenn
die mussten naja, das war ja kein Gesamtshot, wo die aufeinander zurennen, sondern das war einmal rechts und ja, einmal links. Und das waren teilweise die gleichen Statisten, die einfach nur die Kostüme getauscht haben und dann von der anderen Seite nochmal reingerannt.
Ach so, meinst du mit Kostüme tauschen? Ja, okay.
Also es, man muss an der einen oder anderen Ecke ein bisschen sparen.
Was hatten die denn für ein Budget?
72 Millionen war das Budget.
Okay, wenn du da schon sparen musst, Alter.
Naja, der war schon teuer, der Film. Also du hast großartige Bilder von John Toll, der hat den Oscar gekriegt für Legenden der Leidenschaft, da war er der Kameramann. Und
ja, hat hier auch einen Oscar bekommen.
Stimmt, hier hat auch einen Oscar gekriegt, richtig. Aber der war schon Oscar-Preisträger während des Films.
Mhm. Ja, sind krasse Bilder, auf jeden Fall.
Mega. Übrigens zu diesem Budget, 72 Millionen. Als Paramount, als Finanzgeber damals eingestiegen ist, haben die 15 Millionen Budget veranschlagt für den Film.
Aber was heißt, als Finanzgeber, waren die nicht das Studio, die das released haben?
Doch.
Okay, ja.
Aber Paramounts erster Pitch waren 15 Millionen.
15?
Ja.
Hoppla.
Und da hat Mel Gibson so reagiert, dass er sich einen Aschenbecher genommen hat und den durch eine Wand geworfen hat während dieses Meetings.
Okay.
Und das war dann schon Zeichen genug, dass sie gesagt haben, okay, 15 Millionen war vielleicht doch ein bisschen zu niedrig gepokert für den Historienfilm, weil das war halt so ein Risikoding. Die wussten, das Genre ist tot, keiner hat in der Richtung irgendwas gemacht in letzter Zeit, was erfolgreich war.
Mhm.
Es kostet viel Geld, du brauchst 1600 Komparsen und wenn du das alles liest, denkst du als Studio natürlich erstmal, boah, Risiko, Risiko, Risiko.
Mhm.
Und deswegen haben sie hier niedrig gepokert, aber das hat Mel Gibson also gar nicht gefallen. Und am Ende hat er dann, am Ende haben sie das Budget dann hochgepusht. Hat er dann 72.
Echt? Gab es in Mitte der 90er gar nicht solche Filme in die Richtung?
Doch, aber wenn, dann waren sie nicht erfolgreich. Mir fällt Rob Roy zum Beispiel an, wo
ja. Liam Neeson. Ich glaube, der war ein bisschen später, ne?
Wo Liam Neeson zum Beispiel, ich könnte vielleicht auch nach Braveheart gewesen sein, aber das ist ein Film, der war nicht erfolgreich.
Mhm.
Also es kam schon links und rechts mal ab und zu so ein Film, aber.
Aber was ist
echt kein großer.
Robin Hood oder so könnte man ja auch ansatzweise in die Richtung packen. Der war davor, oder?
Ja, findest du?
Naja, nicht so wirklich, ne? Also die historische Komponente fällt halt so ein bisschen weg.
Naja, eigentlich fällt alles weg. Das ist viel, viel kommerzieller und der hier ist weniger Popcorn.
Mhm.
Weil du hast hier Kehlen, die durchgeschnitten werden und Schwerter, die so in Helme reingesteckt werden, wo dann das Blut so rausspritzt. Also es ist wirklich hammerhart.
Ja, krass.
Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das so explizit ist. Und da ist ja Robin Hood nur wirklich
Familienunterhaltung. Ja gut, stimmt, das ist harmlos im Vergleich, ja.
Ja. Und eine Szene sorgt auch bei der Gay and Lesbian Alliance Against Defamation für Empörung und Protest. Der Königssohn von King Edward, der war nämlich offensichtlich schwul. Und der hat auch seinen schwulen Freund die ganze Zeit beigehabt und den hat er dann als königlichen Berater eingestellt. Dass der irgendwie Karten erstellt für die Schlachten und für die Strategie und für die Züge.
Mhm.
Und das fand King Edward nicht so geil und hat ihn dann aus dem Fenster gebeten. Von dem Schlossturm.
Naja.
Und da sind einige Alliances, die sich so für Schwulen und lesbische Rechte eingesetzt haben, sind auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, das hier ist sehr schwulenfeindlich und gefällt uns nicht, was Mel Gibson da in Szene gesetzt worden hat. Also wie er das Ganze inszeniert hat.
Okay. Ja, muss man ja wahrscheinlich eher dem Drehbuchautoren einen Vorwurf machen, oder?
Eigentlich ja. Er dreht ja einfach nur die Szene nach. Aber gut. Ich meine, im Nachhinein kann man natürlich Mel Gibson eine Menge Strick draus drehen, dass er hier schwulenfeindlich und Antisemit ist und was alles.
Ja
und
gut, aus heutiger Sicht.
Aus heutiger Sicht könnte man sagen, ja. War vielleicht seine Idee. Ja. Ja, was ich noch interessant finde, dass der Film kaum in den schottischen Highlands gedreht worden ist, also wirklich ganz wenig. Primär wurde er in Irland gefilmt.
Okay.
Und apropos Schottland, King Edward wurde ursprünglich Sean Connery angeboten.
Mhm.
Was ich schon krass finde, weil Sean Connery, der sich immer für ein unabhängiges Schottland eingesetzt hat, dass der in Braveheart nicht mitspielt, obwohl er hätte mitspielen können, weil der hat den Film abgelehnt, weil er lieber im Sumpf des Verbrechens gedreht hat.
Okay.
Diesen einen Thriller, also weiß ich auch nicht, was das für eine Wahl sein sollte.
Naja, aber gut. Vielleicht größere Rolle, wer weiß.
Vielleicht, ja.
Mehr Geld.
Ja, kann schon sein. Aber Gibson hat ja einen Epos hingelegt vom Feinsten. Der guckte sich halt viel von George Miller. Bei Mad Max hat er sich eine Menge abgeguckt und Peter Weir, mit dem er gedreht hat, hat sich Stanley Kubrick-Filme angeguckt, hat gesagt, okay, wie hat er Spartacus in Szene gesetzt? Wo stand die Kamera? Haben diejenigen die Schnitte gemacht? Das heißt, er hat selber gesagt, dass er sich an den großen Regisseuren, mit denen er gearbeitet hat und mit denen er nicht gearbeitet hat, orientiert hat und hat sich von denen viel abgeguckt, wie die Schlachten inszenieren und so. Und das hat er schon geil gemacht. Das heißt, hier haben wir wieder dieses besser gut kopiert als irgendwie schlecht neu erfunden. Hat er großartig gemacht.
Finde ich auch, funktioniert sehr gut.
Ja.
Okay, hat er sich an Kubrick orientiert, Alter.
Ja.
Gleich mal an den Größten.
Gleich an den Größten, aber gut, Kubrick als Vorbild nehmen sich eine Menge Leute.
Naja, also hast du recht.
Man sollte wohl, also so Wege des Ruhms und Spartakus soll man wohl hier in einigen Szenen oder was so die Kameraeinstellungen und was so bestimmte Sachen angeht, sollte man hier wohl sehen.
Ja, siehst du, mittlerweile habe ich die alle nochmal gesehen, dann wäre es immer interessant, jetzt daraufhin nochmal Braveheart zu gucken.
Ja, mach das mal.
Ja, dann haben die aber bestimmt auch Förderung aus Irland bekommen, wenn die es da gedreht haben.
Da habe ich nichts drüber gefunden. Also Paramount hat natürlich nicht den größten Anteil des Budgets hochgepusht. Die haben zwar diese 15 Millionen, die sie veranschlagt haben, so ein bisschen hochgedrückt. Mhm. Ich glaube, 30 Millionen kam von denen am Ende. Insofern mussten ja die anderen 50 Millionen aus anderen Ecken irgendwo kommen. Kann ich dir nicht sagen, wo die herkommen, oder 40, 50 Millionen.
Ja.
Und dann haben wir noch ein paar namhafte Leute in Nebenrollen. Wir haben Sophie Marceau, die später noch eine Rolle spielt.
Oh ja.
Die auch wirklich eine Französin spielt, die in den englischen Königshof einheiratet. James Cosmo spielt mit. Den haben wir nicht nur bei Game of Thrones gesehen, sondern der spielt auch bei Highlander mit. Bei dem zweiten großen Schottenfilm. Brian Cox habe ich schon genannt. Brandon Gleeson, bester Freund von Mel Gibson damals.
Ach, stimmt, Alter. Der war da auch dabei, um Gottes Willen.
Das war Brandon Gleeson. James Cosmo übrigens sein Vater. Auch wieder hier 10 Jahre Unterschied oder so vom Alter. Tommy Flanagan aus Sons of Anarchy bekannt, spielt hier auch eine Rolle. Und der große Patrick McGoohan, der spielt King Edward. Den kennt man auch aus Flucht aus Alcatraz und etlichen großartigen Filmen. Also eine bekannte, großartige Besetzung. Und auch die Liebesgeschichte zwischen ihm und seiner Mirren ist großartig. Ein bisschen kitschig, aber schon sehr real, wenn sie ihn so anlächelt. Die sieht auch wunderhübsch aus. Also ist schon sehr schön alles. Und dann haben wir natürlich auf Platz 99 der 100 besten Filmzitate der Welt dieses eine Zitat. Hast du eigentlich noch irgendwo parat?
Nee.
Ach Mann, nee.
Da habe ich dich raussuchen,
noch,
ja.
Habe ich dich doch neulich noch gefragt, ob du die 100 Zitate, ob du die Zitate aus unserem Losthema noch drin hast. Das wäre natürlich
toll. Ach so, ja, ich habe die noch, aber drin, also müsste ich jetzt raussuchen, welches war's denn?
They may take our lives, but they never take our freedom.
Ja, tja.
Wenn du den findest, das wäre natürlich stark. Das ist eine Gänsehautszene von Mel Gibson.
Ja.
Natürlich großartig.
Ich bezweifle, dass ich den so schnell finde.
Und natürlich sowieso geil, diese Schlachtszenen, wo sie teilweise die gegnerische Seite der Engländer verhöhnen, indem sie einfach mal den Schottenrock hochheben und denen ihre Schwänze ins Gesicht halten oder die blanken Ärsche zeigen. Also auch mega. Großartige Szenen bei Braveheart, auf jeden Fall sehr kurzweiliger Film.
Digga, wir hatten Braveheart nicht in den Zitaten, oder?
Doch, hatten wir, ich hatte den. Hast du auf jeden Fall eingespielt. Das war sogar ziemlich hoch bei mir.
Okay.
Muss da definitiv drin sein. They may take our lives, but they never take our freedom.
Ja, nee, habe ich nicht mehr.
Schade. Na toll. Müssen wir den hier machen. ist der Ersatz-Sample. Ja. Also leider nicht eins der besten Filmzitate der Welt, aber dafür Dave an der Mundharmonika. Ist auch nicht schlecht.
I just know it's a great show. I just feel it in my bones.
Yes, sir.
Wenn Dave hier auftritt, auf jeden.
It is a great show, ja. Wir haben Braveheart, wir haben Dave als Soundtrack. Also Dave ist so ein bisschen der...
Wer braucht schon James Horner, wenn man Dave hat?
Wie hieß denn von Harald Schmidt Show der Typ, der das Orchester gemacht hat? Der die musikalische Leitung
übernommen hat? Ja, oh fuck, wie hieß der Typ?
Mann, Alter.
Ah.
Jetzt. Oder der von David Letterman. Der war auch
bekannt. Schreiben uns gleich wieder alle Leute, ey, so wie blöd seid ihr, könnt ihr nicht auf den Namen kommen.
Naja, ist wirklich dämlich, Alter.
Ja.
Naja, jedenfalls dachte ich so, wir haben ja, das ist hier unser Orchester, unser Dirigent von unserer Show. Mhm.
Questlove.
Questlove, genau. Unser Questlove ist Dave. Budget 72 Millionen, 213 Millionen Boxoffice gemacht.
Ja, ordentlich.
Ordentlich, nicht der Riesenhit, aber trotzdem absolutes Plus eingebracht. Und Mel Gibson auf die, auch als Regisseur, definitiv dann aufs Radar geschossen. Geht knapp 3 Stunden?
Also der hat ja davor schon Regie geführt, oder?
Ja, der Mann ohne Gesicht war halt
genau. Sein. Eben. Und das war definitiv mal sein Durchbruch, weil der hat ja schon danach noch ein paar andere Erfolge gefeiert als Regisseur.
Mhm.
Ah, der war groß, ja.
Ja, aber es war schon sein erfolgreichster. Ich glaube, der letzte war...
Nein, natürlich nicht, Alter. Erfolgreichster war mit Abstand Passion Christi.
Ach stimmt, ja, Passion Christi ja, war... Ja, stimmt, Alter, der war noch erfolgreicher.
Der war ja ewig lang erfolgreichster, R-rated und so. Also,
ja, ja, nee, hast du recht, ja, der hat mir eingebracht, auf jeden Fall.
Ja.
Aber Hacksaw Ridge war, glaube ich, seine letzte Regiearbeit, wenn ich mich jetzt... Oder ich habe irgendwas vergessen. Ich glaube, das war der letzte.
Ja... Danach ja, aber kam, der war auch nicht doll, Alter.
Danach kam, glaube ich, nichts. Nee, so richtig geil war der nicht. Aber
Thema schon, überbewerteter Film, ey. Ja, IMDb okay. Top 250 ist Hacksaw Ridge drin. Stimmt,
ja. Da ist der drin. Ja, aber im Gegensatz zu Braveheart.
Guck ich jetzt mal nach, Alter. Hat der danach nie wieder Regie geführt? Und das ja, ist jetzt auch schon
wieder.
Mehr, gut.
4 Jahre oder so.
Nein. Wie alt ist wann war Hacksaw Ridge?
4, 5 Jahre.
Ich hätte es gesagt, der war eher so 2013 oder so.
Nee, glaube ich nicht, dass der so alt ist.
Guck mal nach.
Ich sage maximal 2016.
Maximal.
Also maximal ist der 5 Jahre alt.
Okay. Er hat tatsächlich gerade eben wieder Regie geführt bei The Wild Bunch.
Ach, das Remake von Wild Bunch
macht er. Das ist announced, ja. Okay, er wird Regie führen, aber du hast recht. Hacksaw Ridge war sein letzter.
Der letzte, der gekommen ist.
Der war 2016.
2016, ja gut, okay. Wir waren beide so hart an der Grenze, genau.
Davor Apokalypto.
Hm?
Ja. Haben wir viel hat er noch nicht gemacht, 8 Credits jetzt.
Nee, viel hat er nicht gemacht auf dem Regiestuhl, aber... Ja. Ich finde, Braveheart hat er mega gemacht, hat einen geilen Film gemacht. Ich liebe den.
Ist für mich auch sein bester bis jetzt.
Große, große Gefühle, grandioser Film.
Ja.
Biografie, Drama, Kriegsfilm, Geschichte. Also, wie er das Ende in Szene gesetzt hat, ohne jetzt zu spoilern, kann man, wenn man jetzt von einer Privatperson ausgeht, ein bisschen in Frage stellen, ob das cool ist. Aber dazu müsste ich jetzt spoilern und da habe ich jetzt keine Lust. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere, der kein Fan von Mel Gibson per se ist, dass der vielleicht das Ende, wie er sich selbst inszeniert hat, ein bisschen kritisiert. Aber ich betrachte diesen Film als Geschichte über diesen William Wallace und die ist großartig. Und Mel Gibson selber sagt in Interviews, dass er diesen Typen nicht realistisch darstellt, weil wenn er William Wallace realistisch dargestellt hat, dann müsste er so einen Berserker inszenieren, der die ganze Zeit nach Rauch riecht, weil er irgendwelche Dörfer niedergebrannt hat von den Engländern. Und als blutrünstigen, skrupellosen Typen und den will keiner sehen auf der Leinwand. Also ja, insofern, er hat selber gesagt, dass er diesen Film filmisch verschönt hat. Also der hat es nie verneint.
Mhm.
Ja.
Und das bisschen Kitsch, was hier drin ist und so, führt es bei dir zum Abzug?
Nee. Du weißt, ich mag Kitsch in manchen Situationen. Manchmal fällt es mir negativ auf. Hier mochte ich sehr, weil sie ist halt wirklich schön und die beiden sind halt, harmonieren halt als Pärchen und als dieses Liebe auf den ersten Blick. Aber als sie sich als Kinder schon sehen bei der Beerdigung von dem Vater, wo sie ihm dann so ein selbstgesticktes Tuch halt so in die Hand drückt und so,
Oh. Das
ist natürlich schon so ein bisschen schmalzi, aber.
Stört dich nicht.
Nee, das stört mich nicht. Das passt.
Okay.
Da hat man schon gesehen, die beiden sind.
Die sind füreinander bestimmt.
Absolut.
Da ist es.
Absolut.
Übrigens, für The Wild Bunch gibt's schon ansatzweise einen Cast. Michael Fassbender, Peter Dinklage und Jamie Foxx. Da mal wieder.
Das ist ja mal interessant. Da.
Aber ist erst in der Entwicklung, also.
Da remakt er einen meiner Lieblingsfässer. Da bin ich auch mal richtig gespannt,
wie das wird. Ja, ob man das braucht, ne, das ist so eine Sache.
Aber es passt ein bisschen zu seinem Stil, weil Wild Bunch war wirklich einer der härtesten und brutalsten und blutigsten Western damals. Also da hat die Kamera auch raufgehalten, wo alle anderen Western normalerweise Momente nicht gezeigt haben. Wo auch Blut spritzt und Kehlen durchgeschnitten werden und das war damals nicht gang und gäbe. Da hat Sam Peckinpah definitiv ein anderes andere Register gezogen. Deswegen ist schon krass, dass Mel Gibson das macht, der auch, was Brutalität im Film angeht, jetzt noch nicht hinterm Berg hält.
Das stimmt wohl, ja.
Na gut, von 1995 Braveheart, ich bring mal die Punkte. IMDb 8,3, hat einen Metascore von 68. Rotten Tomatoes 7,4.
Ein Metascore von 68?
Ja.
Das finde ich ja echt wenig.
Ja, ist nicht so doll. Rotten Tomatoes 7,4, 3,8 von der Audience und Letterboxd ist bei einer
3,8. 3,8?
Mhm.
Geht schon eher in die Richtung, würde ich sagen.
Willst du mein rückwirkendes Rating hören? Womit ich den gelockt habe vor dem Rewatch jetzt.
Wie jetzt? Du willst mir sagen, was du dem damals für Punkte gegeben hast?
Ja.
Okay.
Eine 9.
Aha. Warum verrätst du das jetzt?
Warum soll ich nicht verraten? Das hat ja nichts mit meinen aktuellen Punkten zu tun.
Weil du jetzt nicht verrätst, ob du besser oder gleich geblieben bist.
Ja, das, mein Freund, musst du schon. Den Teil musst du schon machen. Ob ich jetzt gleich geblieben bin, abgewertet habe, aufgewertet habe, das ist jetzt dein Part.
Ach so, verstehe. Okay.
Aber mein rückwirkendes Rating bei Letterboxd, wo ich überlegt habe, oh, wie fand ich den, war 9 Punkte.
Und wie lange ist es her, dass du ihn gesehen hast?
Auch so 20 Jahre.
Ach so.
Ja, so ähnlich wie du. Ewig her.
Okay. Dann hast du den, hoffe ich doch, aufgewertet. Jetzt ist nur die Frage, gab es einen halben Punkt oder bist du sogar bei der 10 gelandet? Das Ding ist, ich bilde mir ein, dass wenn du den rückwirkend gelockt hast und das wäre ein 10-Punkte-Film für dich, auch wenn das jetzt geworden wäre, dann hättest du das irgendwie noch gewusst. Deswegen sage ich 9,5.
Es ist eine 10.
Wirklich?
Es war eine 9 und das ist eine 10.
Ah.
Ich habe ihn aufgewertet. Also in der Hinsicht liegst du schon richtig, aber ich habe ihn einen ganzen Punkt aufgewertet.
Krasser Scheiß, okay. Ja, du, kannst du klingeln, ich bin auch bei 10. Fetter Film.
Sehr nice. Lee und Guest geben 10 Punkte, dann rewatch den mal, das ist immer noch, der funktioniert immer noch.
Geil, Mann.
Ich habe meinen Beamer angeschmissen, habe mir die Schlacht in groß angeguckt und das ist mega geil.
Ja, fett.
Ich liebe den. Habe ich natürlich gleich bei Letterboxd, als ich den geloggt habe, geguckt, oder beziehungsweise als ich den geguckt habe, gucke ich mal, wer den noch gesehen hat im Nachhinein.
Mhm.
Sehe ich Hoffi so mit 2,5 Sternen.
Was?
Da habe ich ihn um 3 Uhr nachts erstmal eine SMS geschickt. Meinte so, Digga, jetzt erzähl mal, was hast du denn daran auszusetzen? Das Problem ist, dass er sich nicht mehr daran erinnern kann, was er genau daran auszusetzen hatte. Er glaubt, das war ein bisschen zu viel Pathos.
Zu viel Pathos. Mhm.
Aber er meinte so, das ist schon so lange her, dass er jetzt nicht im Einzelnen sagen kann, was ihn gestört hat. Da wollte ich natürlich sofort wissen, Alter, was ist da los?
Aber ich bin da ja bei dir. Bei manchen Filmen funktioniert Pathos bei mir voll.
Ja.
Aber es ist ein schmaler Grat.
Definitiv. Ich meine, Gladiator hat auch Pathos. Eben. Kann man ja nicht anders sagen. Ist trotzdem ein geiler Film.
Aber es ist trotzdem eben fett.
Aber es gibt Filme, wo es peinlich wird.
Ja. Hast du recht. Ich frag mich gerade, ob Pathos funktioniert oder nicht bei mir, ob das was mit der Musik zu tun hat. In den jeweiligen Momenten.
Mhm.
Naja, wie auch immer, aber es gibt definitiv Filme. Also es ist ja Top Gun, ist ja auch sowas. Also es gibt ja schon einfach Pathos, der halt auch geil ist.
Ja, man, wenn dann die Musik ertönt so und die Flieger heben sich, das ist also aber mehr Pathos geht nicht, aber es ist trotzdem Gänsehaut.
Ja, aber deswegen hatte ich ja gerade den Gedanken, dass es eventuell was mit der Musik zu tun hat bei mir.
Ich will sofort zur Air Force, ich will mich da bewerben. Jetzt in diesem Moment.
Einer von denen, ja.
Okay.
Ach ja.
Nein, ich möchte für die Freiheit Schottlands kämpfen, ich habe es mir anders überlegt.
Ja, ich auch.
What I to love do. That movie.
Ja.
Großartiger Film.
Alright, so wie zu Braveheart.
Okay, jetzt zum letzten Film oder vorletzten. Wir haben ja dann noch
eine Hausaufgabe
schon noch angekündigten und jetzt.
It's the good stuff, I promise.
Good stuff.
Oh ja.
Dann toppt man die 10 Punkte.
Ja, das wird natürlich schwierig.
Da toppen schon mal gar nicht.
Wer weiß. Vielleicht komme ich jetzt auch mit sowas Chuck Norris-mäßigen ums Eck.
Ja, gut, dann wird es gehen. Es geht aber nur mit Chuck Norris-Filmen, also alles andere.
Ach ja.
Obwohl doch bei Michael Jordan, das hat auch gepasst, 23 okay. Punkte. Ah, ja, das war gut.
Naja, jetzt kannst du es überlegen, weil ich habe hier einen Film produziert von unter anderem Will Ferrell und Adam McKay.
Das sind 10 Punkte.
Also auf jeden Fall finde ich nach relativ langer Zeit wieder mal eine Komödie, die echt speziell ist.
Mhm.
Und ich war sehr gut unterhalten, das war wirklich lustig. Ist sehr aktuell, aus 2021 und heißt Barb and Star Go to Vista Del Mar.
Schöner Rhyme.
Ja. Hast du was davon gehört?
Gehört habe ich von, ja.
Okay, sehr schön.
Aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe halt nur gehört, das ist der neue Film von Adam McKay und Will Ferrell.
Okay, das wusste ich erst, als ich ihn dann geguckt habe.
Ach krass. Okay, ich dachte, das wäre deine Motivation gewesen.
Nein, meine Motivation war eine der Hauptrollen, Kristen Wiig. Die spielt hier Star. Die ist also eine der beiden Titelfiguren.
Ich habe gerade tatsächlich auch eine Highlight-Rolle mit ihr gesehen, weil ich habe jetzt erst die 4. Staffel von The Last Man on Earth angefangen.
Ach so.
Alter, wie geil ist der Auftritt von Jack Black?
Ja, Mann.
Ihr? Ey, hab ich gelacht, Alter. Das ist der krasseste Auftritt aller Zeiten. Ey.
Auf jeden.
Will Ferrell war schon
hatte
krass.
Hatte ich die nicht aber genannt, Jack Black, als wir hatten nochmal ein Los mit geilen Cameos. Oder
ich glaube, du hast Will Ferrell genannt.
In Last Man on Earth?
Ja.
Jack Black nicht?
Ich bin mir nicht sicher.
Okay, ja, Will Ferrell war natürlich auch ein grandioses Cameo.
Aber jetzt habe ich es erst gesehen und Alter, war das geil.
Ja. Ja, die ist super. Also ich finde, die ist so wahnsinnig vielseitig auch, weil die kann halt auch Drama gut. Also das bestätigt einmal mehr das, was ich immer wieder sage. Wenn du Comedy gut kannst, dann kannst du fast schon zwangsläufig auch Drama. Aber gut, jetzt spielt sie hier wieder das, was sie in meinen Augen natürlich mit Abstand am besten macht. Eine reine Comedy. Mhm. Die sie auch selbst geschrieben hat mit der anderen weiblichen Hauptrolle, gespielt von Annie Mumolo Barb. So haben wir also Barb and Star. Die Dame, Annie Mumolo, die mit dem Namen erstmal nichts anfangen können, die hat bei Bridesmaids schon eine kleine Rolle gespielt, hat da auch mitgeschrieben, weil ich meine, die beiden Damen waren Oscar-nominiert für Bridesmaids. Darf man nicht vergessen, ne? Das Drehbuch von Bridesmaids war Oscar-nominiert. Und die beiden haben das geschrieben, wie jetzt eben auch diesen Film hier. Aber eben, also ihre schauspielerischen Auftritte, so, die hat halt so Filme gedreht wie Bad Moms und This is 40 und so, die war schon auch in vielen Komödien unterwegs. Mhm.
Ich glaube, bei mir sagt jetzt auch nichts.
Ja, ich glaube, Bridesmaids ist so das renommierteste, aber da war es eben auch eine kleine Rolle. Mhm. Und die beiden, die spielen hier so Frauen mittleren Alters, die in einer sehr ländlichen Region leben, in so einer kleinen Stadt im im Midwesten der USA. Und die sind im Grunde die gleiche Person. Die sind so, ne? Die sind beste Freundinnen und haben eigentlich auch nur sich gegenseitig jeweils so. Die leben auch zusammen, haben die gleiche Frisur und ziehen sich eigentlich nahezu identisch an und reden nonstop miteinander. Das ist also, wenn die diskutieren, dann ist das so ein Flow. Ein Wort ergänzt das andere und die sprechen, hüpfen von einem Thema zum nächsten, aber unaufhörlich. So. Und so werden die immer erstmal etabliert, wie sie da in ihrer Kleinstadt leben und was sie so für einen Alltag haben. Und dann sehen wir die beiden zusammen auf einer Couch sitzen und wie sie wieder einen ihrer endlosen Dialoge führen, ohne Punkt und Komma. Mhm. Und dann gibt's so einen Schnitt auf das Gegenüber und dann steht da so ein Pärchen und sagt, hallo. Und dann wieder Schnitt auf die beiden und die, ach ja, können wir ihnen helfen? Dann stehen die auf und wir sehen, wir sind in einem Möbelladen und die beiden saßen gerade auf einer Couch und haben sich einfach die ganze Zeit da unterhalten.
Ach, die waren ja nicht zu Hause, gell?
Wir erfahren jetzt, die arbeiten dort.
Ach so.
Die sitzen aber halt einfach den ganzen Tag da auf ihrer Couch. Und jetzt kommt ein Pärchen an und will ausgerechnet diese Couch kaufen, auf der die immer sitzen während ihrer Arbeitszeit. Mhm. Und so das ganze Leben droht zu wanken, weil die jetzt diese Couch haben wollen und die sagen halt, ja, nee, ist ein Aussteller und so. Ne? Und dann erklären sie denen halt, hey, ihr könnt die nicht haben, weil wir sitzen hier immer.
Okay.
So, daraufhin werden sie rausgeschmissen, verlieren also ihre Jobs und sind dann erstmal recht verzweifelt, weil sie natürlich nicht wissen, was sie tun sollen. Dann steht aber so ein Treffen mit ihrem, die haben so ein Book Club oder so ein, eigentlich ist es ein Treffen mit so Freundinnen und die entscheiden dann jedes Mal, wenn sie sich treffen, entscheiden die dann so, worüber gesprochen wird. Da gibt's eine, die ist so ein bisschen Redelsführerin, die kennt man auch aus vielen Komödien, auch ziemlich cool. Und der ist das voll wichtig, das ist so ihr Ding, weil das findet auch bei ihr zu Hause statt und so. Und die entscheidet dann immer, worüber jetzt gesprochen wird und gibt dann das Thema vor. Und das Thema ist dann an dem Tag ausgerechnet Jobs. Mhm. Und so erfahren dann auch die Freundinnen notgedrungen, dass Barb und Star jetzt ihre bequemen Jobs los sind in diesem Möbelladen, wo sie eigentlich... Das waren ihre Traumjobs, ne, sagen die auch andauernd. Also die hatten da ihr Traumleben, weil die sich halt so super finden, dass die damit voll genügsam, das war für die das Nonplusultra. Mhm. Und das ist jetzt halt weg. So, jetzt müssen sie sich eben überlegen, was sie machen. Und dann treffen sie, nach diesem Treffen sehen sie dann noch eine andere Freundin auf der Straße und die ist total happy und glücklich mit sich selbst und erzählt ihnen, dass sie in Vista del Mar war. Im Urlaub und dass das magisch war und erzählt ihnen, wie toll das da war mit Meer und Sauna und Massage und allem drum und dran. Mhm. Und dass sie da hin müssen. Und so entscheiden sie sich kurzerhand, da fliegen wir hin. Das klingt super, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Mhm. Und wollen sie in Urlaub dahin. Parallel zu dieser ganzen Geschichte wird noch ein anderer Ort erzählt. Und da sehen wir eine Frau, die hier sowas wie der, die ist so der Antagonist in dem Film, weil die hat ganz böse Absichten, die will nämlich ausgerechnet in Vista del Mar, will die Killer-Moskitos loslassen. Die hat die wir sehen, die ist so ein bisschen wie so ein Bond-Bösewicht aufgezogen, ne? So, die will halt irgendwie ganz schreckliche Dinge, hat so ein paar Schergen unter sich und
Killer-Moskitos.
Ja, die hat dann so eine Technologie, wo dann so ein Sender platziert wird und dann werden Moskitos losgelassen und dann stechen die, ja, und die Moskitos sind halt präpariert. Und was die stechen, wird dadurch getötet. Mhm. Und deswegen, weil sie eben als Kind nach Vista del Mar gezogen ist und da übelst gehänselt wurde, weil sie so eine Hautkrankheit hat und dadurch total bleich ist. Sie ist also quasi weiß, ne? Sieht aus wie eine Wand. Mhm. Und wurde dann dort gehänselt und das hat eins zum anderen geführt und deswegen hat sie einen riesen Hass gegen die ganze Gemeinde Vista del Mar und alle, die da wohnen und will sich so an denen rächen. Also schickt sie ihren Schergen, gespielt von Jamie Dornan, los, diesen Sender dort zu platzieren in Vista del Mar und eben so die Moskitos dahin zu locken.
Das ist eine wilde Story auf jeden Fall.
Alter, dieser Film hat original dazu geführt, dass ich Jamie Dornan cool finde.
Jamie Dornan für alle. Das, Alter, ist Mr. Grey hier aus 50 Shades.
Ey, Jamie Dornan, der spielt hier Edgar Paget und ist mit der Bösen, die heißt Sarah Gordon Fisherman, er ist verliebt in sie. Mhm. Der sagt ihr die ganze Zeit, wie sehr er sie liebt und will von ihr eigentlich auch immer nur gehört haben, will von ihr auch immer nur hören, dass sie ihn liebt und die ist aber total abweisend und will eigentlich nur, dass er halt für sie diese ganzen Jobs und diese Dinge erledigt. Mhm. Und hält ihn halt immer so auf Abstand. Und dann trifft er natürlich in Vista del Mar auf Barb und Star. Mhm. Und dann verändert sich diese Dynamik so ein bisschen. Und so werden also unsere beiden Hauptrollen hier in diesen Klüngel involviert von diesem Racheplan und Jamie Dornan, der ihn ausführen soll. Edgar. Ja, da kommt dann noch eine Figur von Damon Wayans Jr. dazu. Die ist auch recht witzig. Dann hat Andy Garcia noch einen kleinen Auftritt. Mhm. Also, und das ist alles verpackt in so ein sehr eigenes Ding, weil das ist einerseits super witzig, dann hast du so ein paar Musiknummern, die aber null cheesy sind, sondern echt witzig. Mhm. Da auch so, also gerade Jamie Dornan, der hat hier so ein bisschen Boyband-mäßig aufgezogen mit "Ich reiß mir am Strand das Shirt vom Leib" und so. Also super drüber peinlich, dass es halt enorm geil ist.
Also wie muss ich mir das verstehen? Also das ist so als wie Musical, dass die anfangen zu singen? Oder wie muss,
ja,
ich das verstehen?
Ja, tatsächlich, ja. So, okay. So, du hast eine Situation, die sich auflöst, weil er davon geht und plötzlich anfängt zu singen. So.
Okay.
Und, weißt du, aber niemand drumherum kriegt's mit. Also so.
Naja. Ja.
Ja.
Klingt eh nach einer wilden Story.
Alter, aber das ist stellenweise so lustig. Mhm. Also, ja, ich mochte den sehr. Also das ist auch bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich ihn geguckt habe, weil ich kann mir vorstellen, dass da einem auch so das eine oder andere entgeht. Weil der hat schon auch so ein paar wirklich nackte Kanone-Momente. Mhm. Von der Comedy her, weißt du? Und ja, ich kann mir vorstellen, dass ich da das ein oder andere verpasst habe.
Da klingeln die Alarmglocken, weil als du das letzte Mal nackte Kanone-Momente erwähnt hast, das war tatsächlich bei MacGruber, wo du gesagt hast, du hast der Meinung, dass der diesen nackte Kanone-Humor,
ja,
teilweise hat.
Und deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass du das unterirdisch findest, weil ich war stellenweise schon an MacGruber erinnert. Und es könnte auch so ein SNL-Film sein, mhm, problemlos ist es aber nicht.
Okay. Ja, die Besetzung natürlich auch.
Dann, ja, aber nicht nur deswegen, sondern auch so das Humor-Level. Und als, okay, ich dann eben so recherchiert habe, mir auch wieder hier so ein paar Reviews auf Letterboxd durchgelesen habe, so viele Leute sagen, okay, ich habe mir das angeguckt und hab so gefeiert und hatte danach sofort Bock, MacGruber zu sehen.
Oha.
Ja. Deswegen, jetzt, es würde mich sehr interessieren, wie du diesen Film findest. Mhm. Aber ich kann dir sagen, der kommt in der Kritik nicht beschissen weg. Also es gibt auf jeden Fall Leute, die diesem Film, auch Kritiker, die diesem Film was abgewinnen können. Mhm. Und wenn es nur die Gesangsnummer von Jamie Dornan ist.
Immerhin.
Ja, das ist natürlich jetzt auch hier wieder so ein Film, der ins Kino hätte kommen sollen. Ne? Ursprünglich war tatsächlich jetzt Ende Juli geplant. Dann Covid-bedingt natürlich direkt im Streaming gelandet. Mhm. Weil das jetzt, überleg mal, der erste Teaser wurde im Rahmen von Bombshell gezeigt. Überleg mal, wie lange das war. Das war 2019, ey, den haben wir noch im Kino gesehen.
Wo ja auch Wick mitspielt.
Stimmt.
Als Ernstrock.
Ja, ja, geil. Ja, und damals wurde schon der erste Teaser gezeigt. Also der Film war wirklich überfällig.
Den haben wir im Zuge der Oscarverleihung letztes Jahr gesehen.
Ja. Ja. Und dann habe ich noch gelesen, dass der ursprünglich wohl noch ein bisschen härter gewesen sein soll. Also dass die hier so, die hatten ursprünglich ein R-Rating, mussten dann primär so einzelne Vokabeln ersetzen. Ne, als es dann so einen habe ich mir aufgeschrieben, dass statt penetrating wurde dann pleasuring und so konnten sie das R-Rating umgehen, sind
auch Language, bei
PG-13 gelandet. Ja, sprachlich haben sich da wohl auf dünnem Eis bewegt. Ja, jetzt ist er PG-13 und funktioniert für mich trotzdem super. Es ist halt, also diese Chemie zwischen den beiden, davon lebt das Ding natürlich sehr stark. Und die ist, man merkt, dass sie das schon lange machen. Ich habe gelesen, dass die beiden schon, bevor die erfolgreich waren, waren die zusammen in LA in so einer Improv-Group. Die hatten zusammen so eine Impro-Gruppe namens The Groundlings. Und das ist also ewig her, ne? So, und dann war ja Wick bei SNL und so. Also die haben wirklich schon einen langen Weg zusammen gemacht, haben immer wieder Sachen zusammen geschrieben.
Das merkt man, dass die Chemie noch da ist.
Ja, das, also ich meine, nicht zuletzt durch eine Oscar-Nominierung jetzt für Bridesmaids merkt man, dass die zusammen gut arbeiten können. Und das macht sich eben auch sehr stark vor der Kamera bemerkbar. Die haben eine geile Chemie zusammen. Weil, also das würde sonst schon gar nicht gehen, weil diese beiden Figuren, die leben davon, dass die eben permanent sich gegenseitig so die Bälle zuwerfen, weißt du? Also erst recht in diesen schnellen Dialogen. Super krass.
Ja, vielleicht,
Well, we all learned an important lesson. No one should ever read a book.
No one should ever read a book, aber hier würde ich vielleicht vorziehen, mir erstmal die literarische Vorlage zu Gemüte zu führen, bevor ich mir den Film angucke.
Meinst du, ja?
Ja, ich will dann den direkten Vergleich. Ich lese mir erstmal das Buch durch.
Tja. Das ist leider auch hier wieder ein Original Screenplay.
Was?
Regisseur Josh Greenbaum. Den Namen haben wir schon mal gehört, weil wir Becoming Bond geguckt haben.
Ah, der Name kommt mir tatsächlich bekannt vor.
Den hat der gemacht und hat auch bei einigen Episoden von New Girl Regie geführt. Was wir auch beide gesehen haben. Aber allzu viel hat er noch nicht gemacht. Aber wir mochten ja auch Becoming Bond, deswegen bisher hat er einen ganz guten Track Record bei mir.
Und New Girl, oder so, nicht?
Ja, sowieso, klar.
Ja, siehst du. Dann kann man ihn auch im Schirm behalten.
Tja, guter Mann.
Okay.
Dann mal die Zahlen. 6,4 auf IMDb. Metascore passenderweise bei 64. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 6,6 und vom Publikum 3,4. Letterboxd sogar 3,5.
Ich bin der Meinung, du toppst das Ganze als großer Komödienfan und hab hier wenig Negatives gehört aus deinem Mund. Und tippe auf eine 9.
Das ist richtig.
Ach, macht er hier so eine Spannungspause, Alter, was soll das?
Ich wollte gerade was trinken, entschuldige. Hat er richtig geraten, geil.
Hat er richtig geraten.
Ja, Alter, ist ein fetter Film. Ich will auch nicht ausschließen, dass der noch steigt in den Punkten, wenn ich dir nochmal gucke.
Ja, klar. Vielleicht ist das die kleine Sisters-Version von MacGruber.
Ja, ja, eben.
Die Female Empowerment-Version davon.
Ja, aber ich denke, also spätestens der MacGruber-Vergleich hat, war wahrscheinlich so ein bisschen der Genickbruch für dich. Der ist wirklich anders als MacGruber, weil bei MacGruber, wobei doch, da wird manchmal auch gesungen.
Ja, stimmt.
Ja.
Aber es ist ja nicht so, dass es mich stört, wenn man singt. Also gerade wenn es so eine überzogene Komödie ist, ist es ja fein für mich. Aber der Humor muss halt funktionieren. Und der funktioniert manchmal und manchmal nicht. Also schauen wir. Ich habe das Plakat gegoogelt. Alter, wie abgefahren ist dieses Plakat bitte, wo die beiden auf so einer komischen Languste reiten, so gezeichnet. Und dann
ja, auf so einem Shrimp. Aber das kommt in der Form gar nicht vor. Es geht eher darum, dass die beide den Wunsch haben, dann auf so einem Bananenboot zu fahren.
Das ist auf jeden Fall ein sehr abgefahrenes Plakat. Werdet ihr dann sehen auf dem Vorschaubild.
Ja. Ja, guck dir mal so die ersten 15 Minuten an oder so, dann weißt du auf jeden Fall, in welche Richtung das geht.
Naja, da kennst du mich schlecht, weil wenn ich die ersten 15 Minuten gucke, dann gucke ich auch die anderen 2 Stunden. Also ich habe noch nie einen Film abgebrochen irgendwie in den letzten 20 Jahren. Da muss schon was passieren.
Ja, gut, oder? Dann guck dir zumindest mal einen Trailer an.
Ja, ich gucke mir den schon an und dann Guck ich mal, wo
dann gibt's deine 2 Punkte.
Dann gebe ich meine 2 Punkte prophylaktisch und gut ist. Schon im Vorfeld gebe ich die 2 Punkte.
Oh Mann, Alter. Bitte nicht, ey, weil der war wirklich sehenswert, Mann.
Ja, wir wissen ja, wir haben ja so ein paar Schnittpunkte in Sachen Humor und dann gibt es aber wieder Bereiche, wo wir komplett auf 2 Baustellen sind.
Kannst du parallel nachgucken, wie das jetzt bei Letterboxd in deiner Bubble aussieht, was diesen Film angeht?
Gerne.
Weil auch da wieder, ich habe mich gefreut, dass ich nicht so alleine war mit meinem Blick auf diesen Film. Es gab auch hier wieder echt ein paar Leute, die sehr viel Liebe für diesen Film empfinden und ich kann es so geil nachvollziehen.
Ja, ist doch cool. So, Barb und Star haben in meiner Bubble 4 Leute gesehen.
Mhm, immerhin.
2 davon kennst du. Und die haben gleich viele Sterne gegeben. Einmal Otto, 3 Sterne.
Otto hat ihn gesehen, abgefahren.
Und Tom hat ihn gesehen.
Okay.
3 Sterne. Ah, und dann gibt es hier noch bescheiden. Es gibt noch einen mit 2,5 Sternen und es gibt noch einen mit 3,5 Sternen.
Mhm.
Das sind die Ratings hier. Und bei 2 ist er noch auf der Wunschliste.
Okay. Interessant.
Wahrscheinlich wächst der Film jetzt auf einigen Wunschlisten noch dazu, weil ein Dennis sehe ich auch immer jede Woche irgendwie Filme aus unseren aktuellen Episoden in seine Wunschlisten knallen. Also
irgendwann werden mich die Leute für meinen Humor so hassen, Alter.
Naja, viele gehen ja da konform. Da hatten wir auch oft, wo sie sagen, aber hier gab es ein bisschen...
Ja, also bei MacGruber, das glaube ich, da scheiden sich die Geister, ey.
Aber es gab ein bisschen Backlash gegen Second Jan hier für das Zerreißen von hier.
War on Everyone.
Von War on Everyone, ja. Da waren schon 3-4 Leute, die gesagt haben, Alter, warum hat er den Film so zerrissen? So? Also die fanden ihn jetzt auch nicht überragend, aber die konnten den Hass da konnten sie nicht verstehen.
Ja. Ja, konnten wir ja auch nicht verstehen.
Nee, konnten wir auch nicht verstehen.
Aber vollkommen legitime Meinung, also du.
Ja, logisch. Friesenmeinung ist auch legitim.
Sogar eine Friesenmeinung.
Ja, gehört zwar nicht mehr offiziell zu Deutschland, aber lassen wir trotzdem in Banausenkreisen akzeptieren. Lassen wir durchgehen.
Ah, wie lustig. Ja, da kann ich an der Stelle gerade mal echt lieb Jans Vater grüßen. Der hört uns nämlich.
Der hört uns?
Ja, Mann.
Ach, wie toll. Ja, Grüße. Hat er auch einen prominenten Patenvater?
Nee, aber der war ja der Homie von Otto, sonst wäre es ja nicht zum
Ja, der war der Homie, aber hätte ja sein können, dass er irgendwie der Patensohn von Kurt Jürgens oder so ist oder sowas. Weiß nicht. Dass das so eine Patenfamilie jetzt ist, so, weißt du?
Otto Sander oder so.
Ja, jede Generation wurde irgendwie von so einem krassen Partneronkel irgendwie getauft.
Das müssen wir weiter durchziehen. Nee, wir müssen mit irgendjemandem befreundet sein. Weil
kennt jemand jemanden, der Bruce Willis kennt?
Shit.
Super.
Ja, genau. An dieser Stelle wirklich liebe Grüße nach Lübeck.
Ja, cool, da grüße ich zurück.
Ja, zumindest in die Region.
Ja, in Lübeck war ich auch schon mal.
Ah ja?
Da haben wir einen Roadtrip gemacht und in Lübeck sind wir ins Schwimmbad gegangen und haben da ein Ticket für Schwimmbad gelöst. In erster Linie, damit wir da endlich mal duschen können und so weiter auf den ganzen Weg.
Warum gehst du denn in Lübeck ausgerechnet ins Schwimmbad, Alter? Was?
Ja, das war heiß. Und wir wollten uns irgendwie frisch machen und so. Und dann haben wir gesagt, ey, hier ist ein Schwimmbad. Lass uns mal in dieses Schwimmbad reingehen, da können wir uns ein bisschen frisch machen und Zähne putzen und so.
Hä, auf was für einem Trip warst du denn?
Da war ich 16 oder so. Da sind wir, keine Ahnung, da sind wir irgendwie so, haben wir irgendwie so eine Tour gemacht, quer durch Deutschland. Ich weiß gar nicht, wo wir hin wollten. Aber ich weiß, dass Lübeck so eine Zwischenstation war.
Okay.
Warum hatest du denn jetzt so gegen das Schwimmbad?
Naja, weil du könntest dir da auch das Haus von den Buddenbrooks oder so angucken in Lübeck, Alter. Oder das scheiß Tor, Alter. Du brauchst doch nicht ins Haus fucking von Schwimmbad. Wobei, das wäre schon wieder ganz geil.
Könnte ich mal die Dusche von den Buddenbrooks benutzen?
Entschuldigung, wir wollen die nur mal kurz duschen.
Das wäre schon ziemlich geil, ja.
So mitten durch mit so einer Führung, so, Entschuldigung, wo ist denn hier die Dusche?
Oder einfach während die uns so die Badezimmer zeigt, so, dann einfach mal so die Dusche anmachen.
Okay, super, ist das Wasser an, ja. Geil.
Ja, das wär ein Boss-Move.
Voll geil.
Ja.
Ja, gut, aber das Haus sehen war es trotzdem sehenswert, auch wenn du nicht da duschen kannst.
Glaube ich. Ja, da war ich noch nicht, da war ich noch kein reicher DJ. Da war ich jetzt bei meinem jetzigen Status, wo ich wieder angelangt bin.
Alter, ich habe mal den Fehler gemacht, weil ich mal mit Jan waren wir in Lübeck irgendwo feiern und kam dann nachts da raus und da waren halt die Möglichkeiten, ich hatte übelst Hunger so und wollte halt noch was essen. Und da waren die Möglichkeiten natürlich beschränkt. Dann gibt's da halt so eine Dönerbude, wo sie alle hinrennen.
Mhm.
Und was mache ich? Bestell mir eine Currywurst, Alter.
Alter, am Dönerland.
Ja, Mann.
Ja, beste Idee.
Ey, dann kramt der erst, der guckt er mich erstmal an, ne, so... Frag nach, ob er richtig gehört hat. Ich so, ja. Und dann musste er erstmal überlegen. So, und dann dreht er sich um, geht auf die Knie und geht echt so an das hinterste Fach von seinem Schrank und holt halt irgendwo so noch eine letzte Currywurst raus. Alter, es war echt ein Wunder, dass er da nicht erstmal so den Staub runterklopfen musste. Aber Alter, es war alles so shady und das hat dann auch entsprechend geschmeckt, ja.
Ja, Respekt, gute Wahl bestimmt.
Beschissenste Entscheidung meines Lebens.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Ja.
Das ist so wie beim Vietnamesen Döner zu bestellen. Das ist wahrscheinlich beim Dönerland eine Currywurst.
Ja, ja, hammerdämlich. So, aber Jan hat mich auch nicht groß gewarnt.
Ja gut, der dachte wahrscheinlich, du wirst schon wissen, was du meinst. Ja. Was du machst. Naja.
Gut. So, kommen wir zum letzten Film, oder?
Genau, schließen wir die Episode für heute ab mit einem weiteren Auftragsfilm von Rico. Nämlich von Miami Vice, das war der von Juli. Nee, Quatsch. Das war der von August. Nee, doch, das war der von August. Und jetzt kommt der von Juni. So ist richtig.
Wie, Miami Vice war für August?
Ja, ja, klar, wir haben noch jetzt
dann schon. Dann sind wir richtig früh damit.
Ja, jetzt sind wir mal pünktlich, deswegen. Ja. Wir wollen mal.
Überpünktlich.
Wir wollen es mal anders aufziehen als schleifen lassen.
Ja. Gleich mal 1. August-Episode, bam.
Ja, dafür jetzt einen, der 2 Monate alt ist.
Ja, also ausgleichende Gerechtigkeit und so.
Absolut. Dead and Buried, akkurat übersetzt ins Deutsche, Tod und Begraben aus dem Jahr 1981 von Rico. Ja. Ich gebe zu, wenn ich von diesem Film schon mal was gehört habe, dann ist mir das irgendwann mal aus dem Gehirn rausgerutscht, weil mir war der unbekannt.
Tito.
Geht dir auch so?
Ich habe, glaube ich, auch noch nie was davon gehört.
Okay, dann sind wir hier auf einer Wellenlänge. Wobei du ja auch nicht so super firm bist im Horrorgenre.
Nee.
Also.
Weißt du denn, wie es jetzt hier mit dem Film ist? Wie Rico zu dem Film steht?
Auch den hat er nicht gelockt, meinte ich ja vorhin. Der hat weder Miami Vice
noch. Ach so, stimmt, der hast du gesagt. Ja, richtig. Ja.
Also, der lässt uns hier erstmal ein bisschen vorhorchen, glaube ich. Ist natürlich schlau. Weil dann braucht er uns von uns natürlich keine Vorwürfe anhören, indem wir ihnen sagen, so, was hast du da reingeschmissen? Weil wenn er die selber nicht gesehen hat, dann ist ja klar, kann er keine Verantwortung übernehmen, was uns da irgendeine Scheiße reingeworfen hat.
Nö, ja, ich finde es ja auch vollkommen legitim. Das sind immer so die Vorkoster.
Ja, finde ich cool. Hat Zylo ja auch immer so gemacht. Zylo hat ja auch immer gesagt, so, ja, ich lasse euch mal erstmal über den Film erzählen und dann gucke ich mir den an und vergleiche. Das finde ich auch ganz interessant, die Herangehensweise.
Mhm.
Finde ich, ja, bei mir ist es wahrscheinlich so eine Mischung aus Lieblingsfilme und Filme, wo mich die Meinung interessiert, aber auch so Filme, wo ich vielleicht wissen will, wie derjenige die findet und ich sie selber noch nicht gesehen habe. Das kann man machen, durchaus gute Herangehensweise.
Tja, und wir haben ihn jetzt geguckt.
Wir haben ihn geguckt. Regisseur Gary Sherman, bekanntester Film wahrscheinlich, Poltergeist Teil 3.
Das will schon was heißen, oder?
Ja, eins der vielen Sequels von bekannten Horrorfilmen, die nicht so gut beachtet worden sind oder die nicht so hoch in der Gunst stehen.
Ja.
Der Autor allerdings, Ronald Shusett, das ist der Autor der ersten beiden Alien-Teile und von Total Recall. Das wiederum jemand, der durchaus schon große Filme geschrieben hat oder Drehbücher dazu verfasst hat.
Ja, das finde ich abgefahren, weil für mich, wenn es ein Problem gibt an dem Film, dann ist es in meinen Augen nicht die Regie, sondern eben eher das Drehbuch.
Jein.
Oder zumindest einzelne Stellen des Drehbuchs.
Ja, du meinst so ein paar Logiklöcher, oder?
Ja.
Okay, dann kann ich mir denken, in welche Richtung es geht. Ja,
stimmt. Unter anderem, ne? Also hat dann auch natürlich viel mit dem Ende zu tun und so.
Mhm.
Aber ja, das verraten wir ja nicht.
Nein, das verraten wir nicht. Aber wir erzählen trotzdem, worum es geht.
Ja, wir befinden uns, oder möchtest du erzählen?
Nö, ich habe ja mal mehr weiß gemacht, insofern machst du das.
Ah, ja, stimmt.
Fängt schon fast wie ein Porno an, oder? Die erste Szene?
Alter, ist witzig, dass du das sagst. Findest weil die erste Szene... Ich dachte so, Alter, das könnte original jetzt so heute auf Instagram aus Kapstadt stattfinden. Kommt ein Typ angefahren in seinem T1, ist ja eh auch gerade wieder voll in und so, super hip. Kommt da angefahren, eine schöne Küstenregion, steigt aus mit seiner Kamera und Stativ und fängt an Fotos zu machen, Alter. Habe ich gedacht, fehlt nur noch die halbnackte Tante, dann hast du echt so einen Instagram-Post.
Ja.
Was passiert? Eine halbnackte Tante kommt an, Alter.
Zufällig so, gerade im Schuss drin, nachdem man irgendwelche eine Dose am Strand fotografiert und irgendwie einen Vogel und so. Und ja, dann, tada.
Genau. Plötzlich ist da eine Lady, die ist zugegebenermaßen nicht von Beginn an halbnackt, aber es dauert nicht lang, dann ist sie halbnackt, weil er fotografiert sie und sie findet es super, weil, oh, Mensch, ein Fotograf. Bist du denn auch berühmt? Also es ist immer mehr Instagram.
Ja, total.
Und sagt er, du, ich bin aus St. Louis. Da wirst du höchstens erfolgreich, aber auf gar keinen Fall berühmt. Deswegen, nee, bin ich nicht. Und dann machen sie weiter Fotos. Sie fängt an, sich auszuziehen. Und dann wird alles anders. Weil dann ist plötzlich eine Meute da. Und ja, der gute Fotograf, der sich bis dahin nur Freddy genannt hat, was eigentlich ein Deckname war, aber der gute Freddy wird umgebracht von diesem Mob aufs Hässlichste.
Ja, dazu muss man ja sagen, sie hat ihn ja Freddy getauft. Weil sie ja gesagt hat, ja, du siehst aus wie ein Freddy.
Genau. Und daraufhin hat er sie Lisa getauft und ja, das blieb dann bei Freddy, weil dann eben ist er auch recht schnell tot.
Genau, da kam eine Meute von bösen Seebären.
Unter anderem.
Die sehen ja schon aus so wie so Seeleute, so also hat so alle so eine Wollmützen und so ein Seemannspullover und so.
Ja, und auch die Waffen, mit denen die hantieren, ne, wird da mit so einem Netz festgebunden erstmal und dann zünden sie ihn halt an.
Ja.
Ja.
Und fotografieren mehr als Helmut Newton in seiner ganzen Laufbahn, also.
Ja, halten permanent drauf mit Kameras und auch Videokameras zum Teil, ne, das erfahren wir dann im späteren Verlauf. Aber eben, es sind recht viele Menschen, die sich das angucken und nichts dagegen tun, sondern das eben eher unterstützen, indem sie es auch fotografieren und gut finden. Mhm. Und dann gibt's einen Schnitt und wir sehen, wie der Sheriff diese Leiche findet. Oder war dazwischen noch was? Warte mal. Nee, also es geht dann eben in der Handlung so weiter, dass der Sheriff des Orts, scheiße, wie hieß denn dieser Ort noch? Potter's Bluff.
Ne? Sehr gut.
Ja.
Küstenstadt halt.
Genau, ja, die erzählen irgendwo Ostküste auf jeden Fall. Mhm. Witzigerweise haben sie es an der Westküste gedreht, also sie haben es in Kalifornien gedreht und haben aber eben geguckt, dass sie möglichst neblige Uhrzeiten erwischen und um entsprechendes Licht zu haben und eben um zu verhindern, dass man erkennt, dass das Kalifornien ist, weil die eben New England erzählen wollten. Das ist also eben so eine Kleinstadt an der Küste in New England. Jetzt habe ich wieder vergessen, Alter.
Potter's Bluff.
So, genau, Potter's Bluff. Ja, und dann kommt der Sheriff zum Einsatz in diesem kleinen Ort. Und der weist auch darauf hin, so, hey, wir sind hier in ein Örtchen, das gerade mal Briefmarkengröße hat. Mhm. Und jetzt gibt's hier einen Toten. Das dauert dann nämlich auch nicht lange, bis es den zweiten Toten gibt. Richtig. Und deswegen wird der Sheriff natürlich echt sehr aufmerksam und untersucht das mit sehr viel Nachdruck. Das Witzige ist, dass diese erste Leiche dann in einem Auto gefunden wird, obwohl der da draußen auf dem Boot festgebunden wurde und angezündet wurde, haben sie dann die Leiche, irgendjemand offenbar, hat diese Leiche dann danach in einen Wagen verfrachtet und den umgedreht, sodass es nach einem Autounfall aussah und haben das ganze Ding eben scheinbar nochmal angezündet, weil da eben dann die verkokelte Leiche drin gefunden wird, die dann aber auch gleich noch ein Geräusch von sich gibt in dem Moment, wo sie gefunden wird, ist also noch nicht so wahnsinnig tot, der Typ.
Nee, der ist noch nicht richtig tot.
Nee, sondern der wird dann eben ins Krankenhaus gebracht und im späteren Verlauf erfahren wir, dass er im Koma war, aus dem er dann irgendwann auch wieder auftaucht.
Es gibt, glaube ich, ein einziges Körperteil, was nicht verbunden ist.
Ja.
In diesem Krankenhaus. Und ja, hätten sie das mal mit verbunden. Hätte wahrscheinlich auch nicht geholfen, aber gut.
Ja, stimmt, ja, für die Aktion.
Also es guckt nicht, wirklich nur ein Auge raus aus diesem Verband.
Ja, ja, vom Arm sieht man, glaube ich, noch was und Bein, also aber schon der komplette Torso ist
ja,
irgendwie
stimmt, okay,
eingebunden.
Teil vom Bein, ja, stimmt.
Ja, und das war ja eine von den hier schon mehrfach zum Einsatz kommenden Special Effects. Also sie haben hier sehr viel praktische Effekte mit irgendwelchen Animatronics und so.
Ja, und das muss man unbedingt erwähnen.
Das war nämlich eine Puppe, der Typ im Bett.
Richtig.
Und das dafür sah das schon geil aus.
Aber man muss an der Stelle sagen, dass die Spezialeffekte, die Practical Effects, die hier stattfinden, stammen von Stan Winston.
Genau.
Eben. Und Stan Winston ist der Typ, der die Special Effekte in den Terminator-Teilen gemacht hat, bei Jurassic Park und so. Also der wurde eine richtige Größe.
Ja, und der musste hier mit relativ wenig Budget halt auch wieder alles rausholen und hat sich da schon auch ordentlich ins Zeug gelegt, auf jeden.
Ja, man sieht schon das Talent definitiv von ihm.
Ja. Ey, man kann sich vorstellen, dass der Regisseur da ursprünglich so eine düstere Comedy draus machen wollte?
Nee.
Also. Ich finde, bei manchen Momenten kann man sich schon vorstellen, aber es ist halt, das, was es jetzt unterm Strich ist, ist halt schon sehr klassisch Horror, ne?
Ja, aber schon ein bisschen unfreiwillig, also so, wie soll ich es erklären? Also nicht unfreiwillig komisch, aber, also mich hat so ein bisschen erinnert an diese Uralt-Horrorfilme aus den 30ern, 40ern, wo so ein verrückter Professor auch irgendwie eine Rolle spielt, der verschiedene Experimente macht oder, für mich hätte das so eine Schwarz-Weiß-Horrorfilm aus den 30ern, 40ern sein können, der ja auch so komisch gespielt worden ist und so ein bisschen drüber. So den Geist hat es, aber jetzt nicht so als klassische Comedy habe ich das nie gesehen. Aber es ist auch nicht der Halloween-Touch, so, weißt du, so ein bierernster, krasser Slasher ohne irgendwie Kurven. Also es aber richtig Schwarz-Comedy weiß ich auch nicht.
Nein, hätte es eben ursprünglich werden sollen, aber ist es jetzt natürlich das fertige Produkt auf gar keinen Fall mehr. Ich finde das schon recht klassisch Horror. Mhm. Und er hat sich hier schon auch einiges einfallen lassen. Also so Kleinigkeiten wie jetzt das Vermeiden von Rot im Bild. Mhm. Damit, wenn es dann blutig wird, das Rot krasser raussticht.
Ach cool.
Der ging da echt weit. Also der hat zum Beispiel Rücklichter von Autos durch lila Lampen ausgetauscht, damit die nicht so krass rot scheinen.
Ach, selbst da das Rot rausnehmen.
Weißt du, um überall so das Rot rauszunehmen, irgendwas, was du heute halt easy im Color Grading machen würdest, aber ja, damals halt echt mit so einem Aufwand. Also der hat sich da schon ein paar Gedanken gemacht. Ja, zur Handlung weiter. Dann werden diese zwei Leichen gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wer ist der zweite, der umkommt.
Der zweite ist auch ein Durchreisender. Ja, der war auch keiner vom Ort. Sondern
stimmt,
das ist,
genau.
Das ist so ein,
ja.
Der war auch auf der Durchreise, ein Obdachloser oder so, keine Ahnung. Also
ja.
Keiner, der da jetzt irgendwie, weil die vom Ort muss man so, also man muss sich das so vorstellen, das ist so ein Ort, wo jeder jeden kennt. Wo jeder jeden grüßt, genau. Jeder weiß, okay, das ist der Arzt.
Ganz kleine Gemeinde.
Kleine Gemeinde, in der Kneipe arbeitet der hat den Laden und jeder kennt sich.
Ja. Genau, und es gibt dann eben von jedem Job auch irgendwie immer nur einen halt, ne? Deswegen genau. Ist es so, ja, der ist der Arzt und der ist der Postbote und das ist der Polizist und so, ja.
Aber einen kann man definitiv erwähnen, der schon beim ersten Mord dazugezogen wird.
Nämlich?
Na, den Herrn, der in der Leichenschauhalle arbeitet und der die Leichen präpariert.
Ach ja.
Weil der ist ja definitiv am Tatort auch am Start, den der Sheriff dann dazuzieht.
Genau, ja.
Und der dann auch mal gucken soll, wie sieht die Leiche aus und was hier passiert, so ein bisschen ihn noch beraten.
Der heißt Dobbs in der Rolle. Mhm. Und Jack Albertson, der den spielt, der hat hier seine letzte Rolle gespielt. Das war sein letzter Film. Also der hat danach noch einen Fernsehfilm gemacht, aber das war sein letzter Kinofilm, weil der im gleichen Jahr gestorben ist.
Okay.
Dem ging's schlecht, der hatte Krebs und hat's dann noch zur Premiere in Hollywood geschafft, ist halt knallhart zur Premiere so im Rollstuhl mit Sauerstofftank und allem und ist dann wenige Monate drauf gestorben.
Oha, okay.
Ja. Aber ja, das ist eine recht präsente Rolle hier. Und was auch wichtig ist bei der Nummer, weil du schon gesagt hast, jeder kennt hier jeden. Der zweite Mord, wir sehen dann auch immer, wer die Morde begeht und beim ersten war es eben initiiert durch diese vermeintliche Lisa und dann kommt der ganze Mob dazu. Und beim zweiten ist aber eine ganz andere Person, die anfängt und dann kommt aber auch wieder so ein Mob dazu. Das ist also immer, die sind immer gemeinschaftliche Morde. Es gibt nicht diesen einen Täter, sondern das ganze Dorf ist irgendwie involviert.
Genau.
Außer dem Sheriff eben. Wir sehen halt, der versucht dagegen anzugehen. Und kommt aber nicht besonders weit, weil dadurch, dass halt alle involviert sind, sehen wir dann auch recht schnell, es wird eben entsprechend vertuscht auch. Mhm. Ja, und eben diese Figur von dem Typ, der die Leichen präpariert, der spielt auch eine zentrale Rolle. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit soll man denn noch erzählen?
Nicht viel weiter, würde ich sagen, ohne zu spoilern. Also.
Ja, ich glaube, dieses Dead and Buried müssen wir schon auch irgendwie aufgreifen, ne? Weil, also auch wenn...
Also ich würde schon noch erzählen, dass seine Frau, also die Frau von dem Sheriff, die Lehrerin ist an der Schule, dass er in der Schublade von ihr ein Buch findet über Okkultismus, schwarze Magie und Voodoo.
Ja.
Und er stellt sie zur Rede, weil da geht es darum, Tote wieder zum Leben zu erwecken und stellt sie zur Rede, warum sie dieses Buch hier hat und sie sagt, naja, meine Schüler finden das super interessant, wenn man so über Hexerei und schwarze Magie redet und ich nehme das in der Schule durch und deswegen habe ich das Buch. Und dann macht sich der Sheriff irgendwann mal Gedanken, ob das sein kann, dass bereits tote Menschen vielleicht wieder auferstehen.
Ja, okay, aber dann können wir das andere Ding ja auch erzählen, weil den Impuls hat er ja nicht erst durch das Buch, sondern es kommt ja jemand
zu ihm. Das ist ja sehr früh, ja.
Der sagt, hey, unsere erste Leiche quasi, ich habe den wiedergesehen.
Genau.
Und dann sagt er, ja, kann ja nicht sein und so weiter. Und dann stößt er auf dieses Buch und dann fängt er sich eben an, darüber Gedanken zu machen.
Richtig, das ist dann der nächste Step. Und das ist noch relativ weit am Anfang. Das ist nämlich der eigentlich komplett verbrannt ist. Der wird irgendwann in dem Dorf wiedergesehen.
Genau, ja.
Was ja schon.
Aber eben sehr unversehrt.
Genau, unversehrt und so als ganz normaler Dorfbewohner, was natürlich erstmal für Misstrauen beim Sheriff sorgt und er sich fragt, wie kann das sein?
Ja.
Ja, und dann häufen sich so die mysteriösen Fälle.
Ja, und dann geht's natürlich drum, die Nummer aufzudecken.
Richtig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie so eine Outer Limits oder Twilight Zone Folge, die halt so auf Spielfilmlänge ein bisschen hochgezogen worden ist. Also so, die Story könnte auch so eine Monster of the Week Folge von irgendwie X-Files sein oder so, weißt du, wo genau das hier passiert. Aber das ist halt ein Film für sich.
Ja. Wobei ich jetzt gar nicht finde, dass der groß Pacing-Probleme hat oder so.
Nee, nicht jetzt, also nicht jetzt wegen der Laufzeit vom Pacing, aber so von der Story kam es mir so vor als.
Ja, rein inhaltlich, ja, stimmt schon. Hm.
Keine großen Schauspieler, so irgendwie hatte das so, das hatte nicht so diesen Filmflair für mich, sondern teilweise hatte das mehr so ein Serientouch, finde ich. Weißt du, was ich meine?
Ach, echt wegen der Schauspieler oder was?
Ja, na, ich kannte zwei Schauspieler. Der eine war wieder Robert Englund, den ich vorhin hatte bei Galaxy of Terror.
Mhm.
Und der zweite war der Basketballcoach von One Tree Hill, den ich hier wieder gesehen habe, als einer von diesem Mob. Also das waren alles Schauspieler, die ich halt irgendwie kannte. Andere kannte ich gar nicht. Und die sind halt leider auch nicht gut. Also das ist schon ein B-Film, kann man nicht anders sagen. Also das finde ich schon ein B-Film. Und die spielen halt auch ziemlich schlecht.
Ja, das ist mir gar nicht so krass aufgefallen.
Okay.
Also
es ist schon teilweise ein bisschen mit der,
ich weiß nicht, B-Film und alles. Ich weiß nicht gerade nicht, ob du nicht zu hart mit dem Film bist. Ich meine, der hat 3 Millionen gekostet, so, das war jetzt auch nicht.
Ja, also verstehe mich nicht falsch. Das ist jetzt keine Wertung von dem Film, dass ich den scheiße finde. Aber ich finde, er hat schon einen B-Film-Touch. Aber für einen B-Film hat er zum Beispiel sehr, sehr gute Spezialeffekte, finde ich, die nicht durchgängig cool sind, aber da sind schon Momente dabei, wo ich gesagt habe, Alter, okay, das sah gut aus, das sah krass aus.
Finde ich auch. Manche Sachen sind ja echt krass gemacht.
Ja. Aber die Dialoge wiederum und die Art, wie die spielen und wenn die sich dann erschrecken oder wenn auch die Musik, wie die eingesetzt ist, wenn du dann eine Person, wenn dann die Kamera so hoch fährt und die zeigen das Gesicht von einem bestimmten Menschen und das war eine Person, die du vorher in einem Mob gesehen hast und dann hörst du auf einmal diesen diesen Sound, weißt du, im Score, wo du denkst, so, ja, ich hätte auch so gewusst, dass die Person ist.
Ja.
Oder zum Beispiel bestimmte Utensilien wie ein Fotoapparat oder irgendwas, womit die diese Fotos gemacht haben. Wenn das die Kamera dann plötzlich später einfängt, so, dann muss das musikalisch richtig offensichtlich und offensiv bedient werden, dass man weiß, aha, man hat ja das Teil irgendwo gesehen in einer bestimmten Szene.
Das stimmt, ja. Das wenig hätte man auch so subtil, die weisen dich immer stark drauf hin, ja.
Ja, und das sorgt ein bisschen für diesen B-Film-Touch bei mir.
Okay. Ja. Ja, ich habe hier die größten Probleme mit dem Ende und den daraus für mich resultierenden Logiklöchern, weil das vieles absurd macht, was man davor gesehen hat.
Nee, man darf nicht zu sehr drüber nachdenken.
Ja.
Aber es ist auf der anderen Seite für die damalige Zeit ein kreatives und mutiges Ende, wie ich finde, andersrum. Also mal abgesehen davon, dass es so ein, zwei Logiklöcher beinhaltet, ist das trotzdem irgendwie ein cooles Ende für eine Zeit, wo noch nicht so Twists groß sind. Weißt du, was ich meine? Also wir hatten ja Angel Heart neulich und es gab Fight Club 10 Jahre später. Jetzt mittlerweile ist der gemeine Zuschauer, der tausende von Filmen gesehen hat, ist mittlerweile gewohnt, dass man irgendwelche Twists hat, irgendwelche Wendungen. Aber vor 40 Jahren war das noch nicht so gang und gäbe. Deswegen fand ich das schon interessant, in so einem Film von 1981 sowas zu sehen.
Das mag sein, dass das was ist, was man eventuell auch nicht kommen sieht. So, weil ich finde, die konzentrieren sich ja schon einigermaßen richtig auf das, was man sehen soll, damit du eben so einen Twist nicht kommen siehst. So, ich finde, das funktioniert schon ganz gut. Aber es stellt eben eine Menge in Frage von dem, was du gerade gesehen hast.
Es ist nicht so hundertprozentig durchdacht von der Logik.
Eben, es geht nicht auf so, es ist eher für so einen Schockmoment da. Aber eben, du darfst da nicht groß drüber nachdenken, weil sonst bricht das ganze Ding in sich zusammen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja. Das kann man, glaube ich, sogar ohne Spoiler so formulieren.
Mhm.
Ja.
Definitiv.
Ich weiß nicht, sollen wir noch in den Spoilerbereich oder lohnt sich nicht, ne? Also,
müssen wir nicht,
okay.
Also den Spoilerbereich hören sich ja wirklich Leute an, die den Film schon kennen, aber ich glaube, der ist so unbekannt. Da werden jetzt alle skippen. Aber ihr könnt uns ja mal irgendwie privat anschreiben, ob ihr den Film kennt oder wenn ihr den gesehen habt und was ihr über das Ende denkt und wie ihr das seht. Weißt du, was ich übrigens die Hammerhärte finde?
Was?
Du hast bei der DVD, hast du ja das Anfangsmenü, wo du die Sprache einstellst, wo du einstellst, keine Ahnung, willst du dir einen Trailer angucken oder sonst was. Und in dem Anfangsmenü läuft dieser Film, der gezeigt wird am Ende. Und in diesem Film...
Im Ernst?
Ja, in diesem Film wird ja dieser Twist offenbart. Und das zeigen die dir im Startmenü.
Das läuft im Menü?
Ja, Mann. Das heißt, wenn du das Menü nicht gleich irgendwie einstellst, was du brauchst, sondern das mal laufen lässt und dir irgendwie eine Cola eingießt, siehst du den Twist vom Ende.
Ja, siehst du, ey, deswegen, ich weiß genau, warum. Ich ziehe mir nie irgendwie vor einen Trailer oder sonst was rein, Alter, weil, und auch bei sowas. Ich versuchte mich schnell durchzukommen, weil das, ey, das kann ja, das geht ja gar nicht, Alter.
Ja, ich habe das zum Glück danach, habe ich den halt, weißt du, der Film ist dann, der Nachspann kam dann und dann lief das Menü und ich dachte so, Alter, da läuft gerade die Schlussszene in dem Anfangsmenü, was ist denn verkehrt mit euch?
Das ist ja echt abgefahren.
Das fand ich auch krass. Naja, also nicht das DVD-Menü angucken oder das Blu-ray-Menü, das auf jeden Fall sofort skippen.
Ja.
Ja.
Ja, ich habe noch einen ganz witzigen Trivia-Fact, weil die durften ja hier aufgrund von arbeitsrechtlichen Dingen, ne, weil die ja in einer Szene haben sie ja dieses Kind. Mhm. Und die sind da ja draußen und in einem Haus unterwegs und so. Und weil die mit dem nicht nachts drehen durften, die Szene aber nachts spielt, mussten die eine Lösung finden und haben dann ein riesen Zelt gebaut über das Haus. Und über alles, was sie halt draußen nachts gedreht haben.
Damit es dunkel aussieht, oder was?
Um das so abzudunkeln, damit es nach Nacht aussieht.
Alter, okay, das ist aufwendig.
Das ist super aufwendig, weil das hatte natürlich zur Folge, weil das überall abgehangen wurde. Mhm. Scheiße heiß, kein Sauerstoff. Das heißt, die mussten Ventilatoren aufstellen, um alles mal so ein bisschen die Luft zu zirkulieren und da irgendwie hoffentlich neue Luft reinzukriegen. Das wiederum hatte zur Folge, dass sie den Sound nicht mitnehmen konnten, der da mitgedreht wurde. Also mussten sie alles nachvertonen. Und das siehst du dann natürlich, weil du hast gerade bei der Mutter hast du sehr viele Mundbewegungen, wo du nichts hörst, weil halt die komplette Szene nachvertont werden muss. Jetzt überleg mal, was die für einen Aufriss machen mussten, nur halt, weil die mit dem Jungen nicht nachts drehen durften.
Das ist krass.
Mussten die so eine Aktion machen.
Aber es ist lustig, dass du sagst, weil genau in dem Haus bei den Szenen fiel mir das auf. Und dann habe ich überlegt, sag mal, ist der nachgedubbt worden?
Ja.
Und damit es aber in anderen Momenten nicht aufgefallen ist, macht das jetzt natürlich völlig Sinn, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es halt wirklich mit diesen Szenen mit dem Kind ist. Da habe ich nicht dran gedacht.
Die ganze Passage fühlt sich eh ein bisschen komisch an, finde ich. Mhm. Und die sollte wohl auch ursprünglich an einem anderen Ort im Film sein. Die haben da so ein bisschen hin und her geschnitten. Mhm. Weil ich finde auch, also die sticht so ein bisschen raus aus dem Film. Die irgendwie gehört die da nicht hin.
Ja, die verhalten sich auch etwas seltsam auf jeden Fall.
Ja, das man so
kommt auch dazu. Ja. Naja. Aber nichtsdestotrotz sind die Momente, wo was passiert und die sind schon geil gemacht.
Ja, und du, der Film ist auch einigermaßen kurzweilig. Also den kann man echt machen.
Finde ich auch. Also auch wenn er für mich dieses B-Film, diesen B-Film-Charme so teilweise hat, ist das trotzdem ein Film, den man sich angucken kann.
Ja. Ja, finde ich auch.
Ja. Haben wir noch was oder wollen wir Punkte nennen?
Wir können gerne Punkte nennen.
Okay. Dead and Buried, Tot und Begraben von Rico aufgegeben. IMDb gibt 6,6. Kein Metascore zu diesem Film. Rotten Tomatoes 6,3. Und 3,4 von 5 von Audience, Letterboxd ebenso. 3,4.
Okay, das ist gar nicht so schlecht.
Das ist nicht schlecht, ne?
Kannst du dir vorstellen, dass sie den in Schweden komplett ungeschnitten released haben? Im Kino?
Kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil die Schweden sind da relativ liberal unterwegs, was Filme angeht.
Ja, aber das war wohl auch schon in den 80ern ziemlich einmalig. Also, weil da der Umgang mit Gewalt und so war da schon nochmal ein bisschen spezieller. Also, das war wohl speziell, ja.
Also, es gab, glaube ich, drei Länder, die diesen Serbian-Movie ungeschnitten auf Blu-ray verkauft haben. Und eins von diesen drei Ländern war definitiv Schweden gewesen.
Aber der war viel später.
Ja klar, das ist jetzt vor ein paar Jahren gewesen. Aber die sind allgemein, was Gewalt angeht, haben die da nicht so ein Thema mit.
Die Schweden wieder.
Die sind gechillt, Mann. Das ist alles cool, alles cool.
Easy peasy in Schweden.
Easy peasy, ja. So, jetzt fange ich zu raten, weil Miami weiß, was du, glaube ich, hast du, glaube ich, die Vorlage gemacht.
Richtig.
Deswegen fange ich jetzt an. Und machen wir nochmal ein Endfazit, komm. Machen wir noch einen Satz hier, wo du sagst, das ist mein Fazit.
Ich mochte den ist übertrieben, aber ich konnte mir den gut angucken, fand ein paar der Effekte wirklich beeindruckend. Finde, man konnte der Story echt gut folgen, hatte, wie gesagt, ein ordentliches Pacing. Und dann kam das Ende. Und das hat für mich die ganze Nummer wirklich nochmal ein ganz Stück runtergezogen.
Punktemäßig auch ein ganzes Stück.
Auf jeden Fall.
Okay.
Weil ich finde auch hier, also bin da schon bei dir, man kommt jetzt hier schauspielerisch nicht neu auf die Welt, aber das ist trotzdem auch hier wieder, ich finde, man erkennt hier eine gewisse Leidenschaft, mit der die zugange waren. Und finde eben auch die Umsetzung echt cool. Also man merkt auch, dass sich der Regisseur da einiges was beigedacht hat. Und auch wenn die hier eine Menge Tropes bedienen, konnte ich mir das gut angucken, aber das Ende hat für mich wirklich viel von dem, was sie da davor aufgebaut haben, kaputt gemacht.
Okay. Ja, man darf nicht zu sehr drüber nachdenken. Ich glaube, wenn man nicht so sehr drüber nachdenkt, ist das Ende gar nicht mal so schlecht. Aber wenn man dann natürlich rekapituliert, was da vorher passiert ist, dann hat man ein Problem.
Das ließ sich bei mir nicht verhindern. Mhm. Weil ich wirklich dachte so, Alter, was? Entschuldige, aber damit ist
da.
Alles nahezu, was wir davor gesehen haben, ist so absurd. Mhm. Naja.
Na, dann sage ich, du bist bei einer 6.
Das ist richtig.
Ui.
Sehr schön. Oh fuck, jetzt bin ich wieder unter Zugzwang.
Es hängt an dir.
Ah, scheiße, Alter. Das kann nicht gut enden.
Ich hab schwer geschwankt, das kann ich dir verraten.
Na danke, jetzt darfst du ja auch ein Fazit ziehen.
Ich war die ganze Zeit bei einer Punktzahl, aber bei mir hatte das den gegenteiligen Effekt, dass ich im Nachhinein mir irgendwie gedacht habe, dass das so ein cooler Autokinofilm wäre in den 80ern. Mhm. Wo du mit deiner Freundin so ein verregnetes Autokino gehst und du guckst dir so einen sleazigen Horrorfilm an, dann hätte dieser Film definitiv damals funktioniert und das konnte ich gut in die heutige Zeit übertragen, dass ich mich damals in diese Zeit versetzt habe. Und ich fand auch, dass das Ende ein paar Logiklöcher hatte, aber es hat bei mir nicht groß für Punkteabzug gesorgt. Also ich habe dann gedacht, okay, ist nicht so hundertprozentig durchdacht, aber ist trotzdem cooler, mutiger Einfall und war halt ein Riesenfan von den Effekten, aber fand das trotzdem halt ein solider B-Film. Das ist für mich kein mega geiler Film, aber irgendwie hatte ich trotzdem Spaß.
Okay. 6,5.
Das war mein negatives Schwanken.
Oh, fick dich. Wirklich? Bist bei 7?
Am Ende ist es 7 geworden.
Ah. Ha. Fucking hell.
Minus 0,5.
Ja, super.
Unterschied.
So eine Scheiße.
So, das heißt?
Ja, ich habe minus 1, du hast ich minus 0,5.
Okay.
Das ist also alles immer viel zu eng hier.
Nee, das stimmt nicht. Ich hatte schon mal 0,5.
Ja, aber nur einmal. Oder?
Ja, ich meine das Gesamtergebnis.
Sag ich doch.
Nee, ich hatte vorhin schon 0,5. Da habe ich mich bei Dings verschätzt, oder?
Nee.
Wir standen noch beide bei 0,5.
Genau. Und dann hast du nur noch richtig geraten, würde ich sagen. Also du hast jetzt bei Dead and Buried lagst du richtig. Bei Barb and Stark oder Vista del Mar lagst du richtig. Bei Miami Vice.
Ja.
Lagst du auch richtig, oder?
Ja, stimmt. Okay, wir standen beide bei 0,5. Ich weiß, dass ich vorhin ja 0,5 falsch gemacht habe, aber jetzt nicht. Okay,
ja,
jetzt
fehlgedacht. Nee, eben. Du hast ein einziges Mal lagst du einen halben daneben.
Stimmt, ich 0,5, Lee minus 1.
Tja, gratuliere.
Ja, vielen Dank. Aber,
ärgerlich.
Du führst noch. Also was die regulären Episoden angeht, kann ich dir sagen.
Ja, nee, mir ging es jetzt nur gerade drum, weil das klang so hart nach 6,5. Bist du noch bei 7 gelandet?
Ja, irgendwie im Nachhinein hat er noch so ein bisschen einen kleinen Touch nach oben gebracht.
Okay.
Ja, bei unserer 100. Folge steht 6:3 für dich. Jetzt steht es halt 6:4.
Okay.
Das kann man noch verkraften.
Ja.
Hast immer noch eine gute Führung.
Tja, ich hätte ja auch nicht mitgezählt insofern.
Ja, diesmal läuft in der Tabelle auf jeden Fall das Ergebnis mit bei mir. Deswegen habe ich, im Gegensatz zur letzten Saison, habe ich diesmal Überblick, wie es steht bei uns.
Okay, ja, das ist praktisch.
Ja, aber in den Support-Episoden, da führe ich.
Ah ja?
Knapp, mit einem Sieg. Steht es 4:3.
Okay.
Bei den regulären du, bei den Supportern ich. Also
ist, na dann.
Spannend.
Ja.
Spannende Kiste.
Sehr schön.
Ja. Dann sind wir fertig für heute.
Mhm.
Und landen unter 2:30, gehe ich mal davon aus. Weil ich habe nichts groß weiter, was wir hier rumpalabern müssen.
Nö, ich auch nicht.
Man würde sagen,
genug palavert wieder.
Genau, schicken wir die Leute in die Woche raus.
Ist eher ein schönes Wort, palavern.
Palavern ist ein schönes Wort, ja.
Auf jeden Fall.
Ist auch geil, dass palavern so umgangssprachlich mit einem B teilweise ersetzt worden ist, dass die Leute auch teilweise palavern einfach sagen.
Ach, wegen labern, echt?
Ja, das hat sich dann so, man hat dieses palavern mit labern dann so zusammengemischt und sagt dann auch palavern. Öfter mal palavern. Habe ich auch schon öfter mal gemacht.
Palavern?
Okay. Was palaverst du denn da?
Mhm.
Aber nicht bei uns, wir palabern nicht, sondern schicken euch jetzt in den wohlverdienten Feierabend und hören uns am Freitag wieder mit neuen Filmen, neuen Rezensionen, neuen Serien, neuem Banausenzeug.
Genau so.
Alright.
In diesem Sinne, peace.
Bewegt Bild Banausen.